Moin, Lena.
Moin Marie. Es fangen die spannenden Wochen der Entscheidung an, würde ich mal sagen. Also für euch auf jeden Fall. Es wird, glaube ich, nochmal richtig spannend. Aber auch in der ersten Liga unten wird es richtig spannend. Ich glaube, der Mai wird ein guter Monat.
Er ist ja immer so am Ende, ne? Dass sich alles zuspitzt und man nach oben und nach
Nicht
unten
immer
guckt.
Gefühlt so.
Ja,
Ich
für
finde, diese
euch
Saison
vielleicht
sind
nicht.
wir. Na, ich meine nicht mal nur aus Perspektive unserer Vereine. Setz mal kurz Brille ab. Ich meine so generell erste, zweite Liga, dass es halt oben und unten jeweils noch spannend ist.
Boah, du hast mir gerade gesagt, ich soll die Brille abnehmen. Das ist schon kritisch, ist schon schwierig
Ja,
bei mir,
geht
aber
nicht.
ja.
Schwierig. Aber versuch mal.
Ja, klar. Allein für einen Podcast muss ich es ja machen.
Du gibst dein Bestes, sagen wir so. Wie
Ja, man
steht
versucht's.
immer auf dem Grundschulzeugnis? Stets bemüht.
Steht da auf dem Grundschulzeugnis? Ey, peinlich, wer in der Grundschule nicht alles gut hatte. Wirklich, Grundschule, easy peasy.
Okay, ja. Shame jetzt mal nicht die Leute, die hier so keine Eins hatten in der
Nein,
Grundschule.
ah, ich rede nicht von den Notenklassen, sondern so erste, zweite. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir hatten noch so ein Bärchenzeugnis oder so. Da war einfach nur so ein glücklicher
What?
Teddybär drauf und dann stand dort nur, da stand einfach nur so, wie toll man ist, so in einem verblümten Text.
Ja, Text habe ich, glaube ich, auch bekommen. Erste, zweite Klasse oder so. Ist schon zu lange her. Lass nicht darüber reden. Ich fange an, mich alt zu fühlen. Wir müssen über zwei, drei andere Sachen kurz sprechen, bevor wir in die Folge reinstarten. Es gab ein paar Anfragen, warum die letzte Folge keine Beschreibung hatte. Und ich würde einfach mal aus dem Gedächtnis folgende Konversation wiedergeben. Nach unserer Aufnahme hatte ich dringende Termine, musste relativ schnell los und Marie musste auch los. Das heißt, sie hat den Schnitt fertig gemacht und ich war so, yo, ich mache die Beschreibung morgen früh an einem Montag. Und mein Montag war so busy, ich habe es nicht geschafft und abends war ich einfach so, yo, ich habe es nicht geschafft. Ich habe Platzhalter reingepackt und ihr werdet es wissen, wenn ihr diese Folge hört, der Platzhalter steht dort immer noch. Da steht, hier könnte ihre Beschreibung stehen. Und ich meinte so, yo, ich habe es nicht geschafft den ganzen Montag über. Ich habe auch jetzt keinen Bock mehr. Und Marie meinte einfach so, ja, ich auch nicht. Und dann haben wir es einfach so stehen lassen. Das heißt, ihr habt eine Folge ohne Beschreibung bekommen. Vielleicht ja auch eine kleine Wundertüte einfach mal. Vielleicht ja auch was Gutes. Aber nur weil
Ja.
ein paar Leute gefragt haben, das haben wir nicht komplett verpeilt oder so mit Absicht gemacht. Das ist halt einfach so entstanden.
Vielleicht wollten wir euch auch einfach zwingen, die ganze Folge anzuhören und nicht schön durchskippen zu können, weil wir ja auch keine Zeitmarken diesmal haben. Aber
Ja.
es geht genauso professionell weiter hier. Ich muss kurz einen Disclaimer in eigener Sache machen. Leute, wenn ihr krank seid, bitte ruht euch wirklich aus. So.
Marie spricht aus Erfahrung, sie kann das nämlich so gar nicht, sich
Ja,
zurücknehmen und gesund werden.
nicht so wie ich, die vor ein paar Wochen hier im Podcast schon krank war und jetzt ist es doppelt so stark zurückgekommen, weil ich mich eben nicht auskuriert habe. Deshalb entschuldigt, ich versuche alle Huster und alles Rumgeschnöfe rauszukatten. Wenn was drin bleibt, habt ihr Pech gehabt, tut mir leid. Und ja, das wird von mir aus noch unprofessioneller als sonst. Ich schwöre, ich lag das ganze Wochenende flach. Die Spiele waren Fieberträume für mich.
Also quasi eigentlich so wie immer. Marie hat nur den HSV gesehen, aber auch den kann sie nicht gut wiedergeben, weil sie krank ist.
Ah, fies, ne? Ich guck sonst nicht nur ASV, aber dieses Wochenende war schon extrem.
Na gut, fair. Extrem ist ein gutes Stichwort für dieses Wochenende. Ich glaube, viele von euch haben es schon mitbekommen. Ich war richtig baff bei den Bildern von Sturm Graz gegen Rapid Wien im Pokalfinale. Diese Pyroshow war heftig.
Ja, eigentlich müssen wir euch das in die Bezugnahme packen, wer es nicht
Kommt,
mitbekommen haben
kommt.
sollte. Ey, das sah so krass aus. Kurze Nerd-Referenz. Das Feuerwerk war einfach, das war so Gandalf im Auenland, wie er da ankam mit den ganzen
Okay.
Feuerwerkskörpern. So krass vom Level her. Richtig cool. Das sah unreal aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man da wirklich sitzt und das sieht.
Es muss unnormal krass gewesen sein. Also so richtig gesehen haben das wahrscheinlich nur die Leute auf der Quertribüne, weil du in der Kurve wahrscheinlich gar nichts mehr gesehen hast. Weil selbst so, keine Ahnung, wenn du auf dem Oberrang gestanden hättest, du konntest ja nicht mal mehr runtergucken. Es war ja alles voll. Es sah auf jeden Fall richtig krass aus. Gute Nummer, zur Halbzeitpause, aber auch vor Anpfiff, die Choreos waren richtig nice. Da kann man mal einen Shoutout geben an unsere Nachbarn. Und ein kleiner Shoutout vielleicht auch an Jürgen Klopp, wobei er ein bisschen Mitleid, der hat ja relativ aufgeregt beobachtet, wie sein Team diesen Rückstand gedreht hat und das Spiel noch gewonnen hat gegen Tottenham. Aber dabei hat er sich so sehr über den Schiri aufgeregt, anscheinend aus guten Gründen, wie ich mittlerweile gelesen habe, dass er sich selber verletzt hat.
Aber das ist der Einsatz, dafür lieben wir ihn ja
sympathisch.
Auch. Sympathisch. Das einfach sowas passiert auch nur ihm. Wenn du das einfach gehört hast, ist so, Trainer verletzt sich bei Jubel oder so, dann denkt man halt automatisch auch irgendwo an ihn.
Aber da fallen mir noch paar ein. Konnte, würde ich auch zutrauen.
Ja, okay, aber Konnte wäre aber auch so Kandidat, der sich beim Ärgern verletzt, nicht nur beim Jubeln.
Ja, aber war ja beim Ärgern bei Klopp, glaube ich. Also als er sich über den Schiri aufgeregt hat, soweit ich weiß.
Stimmt, ja.
Ja, also guter Vergleich eigentlich mit Conte. Aber Conte wäre so einer, der wäre so unglücklich aufgekommen mit dem Bein und hätte sich so das Knie verdreht oder so.
Oh Gott, so richtig dramatisch, noch schlimmer eigentlich.
Maybe. Einer, der auch Kandidat ist, sich zu verletzen, glaube ich, Tim Walter. Die Wasserflasche, die könnte auch mal zurückgeprallt kommen, wenn die gegen die Bande geht.
Ja, ich muss sowieso immer, wenn er so wütend wird und diese Flasche in der Hand hat, also er wirft sie ja dann immer nur auf den Boden oder an die Wande, so ist alles okay. Aber ich habe ja, immer so...
Irgendwann bounce die mal so zurück.
Ja, ich hab immer so Guerrero-Flashbacks. So HSVer werden sich erinnern damals, als Guerrero einfach das einem Fan an den Kopf geworfen hat, die Flasche, weil er so ausgerastet ist. Ja, stell dir mal vor, heutzutage undenkbar. Sofort weggecancelt ins Gefängnis mit dem Mann.
Heute läuft es andersrum. Fans kippen Bier auf Schiedsrichter.
So,
kleiner Throwback.
Oh, warte, kurzer Einschub. Gerechtfertigt bei Stegemann dieses Wochenende? Fragezeichen?
Ich will gar nicht in so eine Diskussion reinkommen, wo wir diese Fehler, die passiert sind, über die wir natürlich reden, wenn es hier gleich um die Bundesliga geht, vergleichen oder irgendwie in Relation setzen zu dieser Nummer, die da abgelaufen ist. Das ist einfach absolut bodenlos. Das haben wir schon in der Folge gesagt, zu dem Biergekippe auf den Schiri. Das ist menschenunwürdig und respektlos, das gehört sich nicht. Also, du kannst deine Kritik im Stadion rumbrüllen, wie du Bock hast. Und ja, wir haben alle genug Gründe, uns über das Schiedsrichterwesen in Deutschland mittlerweile aufzuregen. Und da kommen wir später noch drauf, aber nie sowas.
Ja, wirklich, mach das gute Altbewährte, druck dir sein Foto aus, pack es auf eine Dartscheibe, lass deine Wut da raus, aber lass den armen Mann im Real Life in Ruhe.
Yes, okay. Im Real Life steht der DFB-Pokal jetzt für uns an. Das heißt, wir kommen zum besten Part in diesem Podcast, der bei dem Marie und ich uns immer so richtig schön blamieren. Wir tippen.
Ja, auch bei unseren Teams, so kurzes Vorweggreifen. Ich glaube, ich muss anfangen, gegen mein Team zu tippen, weil ich jinx es jedes Mal.
Ich habe das Gefühl, immer dann, wenn auch der andere für unser Team tippt, dann geht's in die Hose. Als du schon gemeint hast, ja, gegen Schalke und ich auch so meinte, ja, gegen Magdeburg, da war schon vorbei.
Ja, wir brauchen wieder diese Gehässigkeit, den Hass in allen Ehren.
Den Hass in allen Ehren, ja.
Gut.
Ja, was tippen wir? Hass in allen Ehren, ich bin so frei, gehen wir rein ins erste Spiel des DFB-Pokal-Halbfinales, Freiburg gegen RB. Gutes Stichwort, ich gehe mit Freiburg einfach, weil ich es will.
Einfach sympathiemäßig.
Ja.
So, ich bin die dunkle Seite der Macht. Ich sag, leider RB macht das. Vielleicht jinx ich's damit. Guck, vielleicht.
Ich hoffe, so. Marie, ich hoffe. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Freiburg hat auf jeden Fall eine offene Rechnung für das Pokalfinale und ich hoffe, dass sie die begleichen können. Heimspiel wird gut.
Ja, ich drücke die Daumen, dass es nicht nochmal an RB geht, obwohl letztes Mal es ja nicht passiert.
Nee, gab's einen Pokal?
Nee, und vielleicht gibt's diesmal auch keinen, wir wissen es noch nicht. Das ist so Schrödingers DFB-Pokal. Je nachdem, wer gewinnt, gab es den oder auch nicht.
Schrödingers Pokal. Ja, finde ich gut. Jemand, der das jetzt nicht kapiert hat, googelt mal Schrödingers Katze.
Ja, bisschen Physik-Nachhilfe, so, okay.
Laber doch nicht, du kennst das auch nur von dieser Serie.
Von Big Bang Theory, meinst du?
Ja,
Nein, ich
als ob
kannte
du
das
das aus
wirklich schon
Physik
vorher.
kennst. Ehrlich?
Nein, ja, ich kannte das vorher.
Okay, ich und wir alle haben Marie unterschätzt.
Ehrlich, mal, ich werde hier so abgestempelt. So, was sagst du zu Stuttgart-Frankfurt?
Oh, ich glaube, fuck it. Ich glaube gar nichts. Ich gehe einfach in dieses Halbfinale mit den absoluten Außenseiter-Tipps. Ich gehe mit Stuttgart. Also ich finde es gar nicht mal so hart Außenseiter, weil die Eintracht keine gute Phase hat. Überhaupt nicht, auch in der Liga nicht. Und es wäre nur so symptomatisch, wenn sie das jetzt, wenn sie das verkacken. Sie sind aber halt auch eine Turniermannschaft. Das haben sie ja letztes Jahr eindrucksvoll bewiesen. Aber ich fände einfach diese Geschichte. VfB Stuttgart, Pokalfinale und mitten im Abstiegskampf, es wäre so funny.
Ja, es wäre auch gut, wenn sie sich weiter darauf konzentrieren und weniger dann auf
Auf
eine
den Pokal?
eventuelle, ja, und weniger auf so eine eventuelle Relegation.
Ah, keine
Was?
Sorge, ihr kriegt Schalke, Marie. Keine
Oh
Sorge.
nee,
Doch,
Gott
doch.
bewahre. Na gut, ich gehe mit Frankfurt. So, vielleicht
Dann
jinx ich
tippen
ja die
wir beide
Favoriten.
unterschiedlich.
Ja, aber guck mal, dann liegt einer richtig automatisch.
Ja, okay, also irgendwer von uns hat nächste Woche den Moment des Ruhmes in diesem Podcast. Mal gucken, was passiert. Ich halte deine Tipps schon ein bisschen für realistischer, aber im DFB-Pokal gehe ich mit den ungeschriebenen Gesetzen des DFB-Pokals. Kann alles passieren.
Ja, und das ist die neue Taktik jetzt. Wir müssen eigentlich immer auf die unterschiedlichen Gegner tippen, damit einer mal recht hat, damit es nicht mehr so peinlich wird wie jetzt zuletzt mit den ganzen Tipps.
Alles klar, können wir versuchen. Okay, Frage zum Abschluss. Schaust du beide Spiele, Dienstag und Mittwoch?
Ich versuch's auf jeden Fall. Also wenn jetzt nichts
Yes.
dazwischen kommt.
Die laufen im Free TV, oder? Wieder
Ja,
absolutes
ZDF
Halbwissen.
eigentlich.
Nice Sache. Okay, supportet die öffentlich-rechtlichen Leute. Wir brauchen mehr Fußballspiele ohne Paywall.
Yes.
Und damit sind wir jetzt schon bei der Frage der Woche.
Yes, und die Frage der Woche kam über Instagram von unserem, ich glaube, dürfte der Favorite-Fragensteller sein, ne? Der war schon ein
Ist das
paar Mal
zweite
dabei.
Mal jetzt erst?
Ja, zweites Mal,
Okay,
weiß
aber
ich
mit
nicht
zweimal
genau.
bist du schon auf Platz 1.
Auf jeden Fall mit einer guten Frage von In Jogginghose. Was ist euer Ticketpreislimit heim und auswärts?
Finde ich spannend, weil das so ein bisschen konträr ist zu dem, was ich an Karten präferiere, weil mein Limit nichts damit zu tun hat, was ich präferiere. Ich glaube, wir haben beide schon oft genug darüber besprochen, dass es nicht nur, weil es günstig ist, sondern auch wegen der Atmosphäre und wegen der Art und Weise, wie wir beide den Fußball im Stadion am liebsten genießen, der Steher unsere erste Wahl bleibt. Und der ist nun mal immer das günstigste. Aber wenn es um ein Limit geht, finde ich super schwierig. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, schon mal vorab. Unser Heimlimit ist höher als auswärts, oder?
Ja, definitiv.
Wobei, wenn es um Auswärtsspiele, sagen wir, okay, kleine Utopie am Rande dieses Podcasts. Was, wenn nochmal Europa für uns ansteht? Dann ist mein Limit nicht vorhanden. Dann nehme ich einen
Digga,
Kredit auf. I don't care.
dann bin ich das neue Frankfurt, wirklich. Dann Flüge,
Marie
Hotel,
alleine.
ich kaufe den teuersten Platz, ist mir egal, dann geht ein Monatsgehalt drauf dafür.
Ja, und ich glaube, da hakt unsere Einschätzung schon. Also Heim und Auswärts ist eine gute Unterscheidung. Ich glaube, ich würde noch mal unterscheiden zwischen Liga und Pokal.
Ich würde auch so ein bisschen Gegner unterscheiden. Also ich bin gar kein Fan davon, dass man einen zu großen Unterschied innerhalb der Liga macht. Aber fürs
Ja,
Derby
fair.
beispielsweise würde ich mehr ausgeben als für manch anderes Spiel so.
Ja, gutes Stichwort. Werder spielt kommendes Wochenende gegen Bayern München und ich habe mich als Mitglied diese Saison auf jedes Spiel für Tickets beworben. Heim. Nur auf das nicht.
Das
Weil das
kann
ist
ich
mir nicht
verstehen.
mal den Studentenpreis der Ostkurve wert.
Wenigstens habt ihr einen Studentenpreis. Lass mal die Diskussion ein bisschen
Ja,
ausreizen hier bei den
okay.
Ticketpreisen. So, weil ich muss ranten. Wir haben keine Azubi-Studenten, was auch immer Ermäßigung. Wir haben
Ist
einfach
frech.
keinerlei. Das ist so schlimm. So, und die Ticketpreise gehen bei 0815 Ligaspielen, nicht mal bei irgendwas Derby-mäßigen, in die Bereiche, die der FC Bayern verlangt, in teilweise Champions League-Bereiche, wo kommen wir denn da hin?
Ja, ich habe das Gefühl, der HSV hat sich auf der Ebene einfach seit 5 Jahren nicht damit arrangieren können, in welcher Liga sie kicken. Also ja, die Bedeutung ist immer noch groß, nicht nur für die Hansestadt, sondern auch darüber hinaus hat der HSV ja ein Standing. Fair, aber das kannst du nicht in den Ticketpreisen so aufnehmen, weil das nicht mehr die Realität des HSV ist.
Ich glaube weniger, dass das irgendwas mit Realitätsfans zu tun hat. Ich glaube einfach, das ist Kalkulation, weil sie bekommt es ja jedes Mal voll. Und ich bin auch einer der Idioten, der den Preis mitgeht. So egal, also
meinst
wie viel
du so, FDPler-Regel, Angebot, Nachfrage, solange die Leute die Tickets kaufen, gibt es keinen Grund, das runterzusetzen.
Ja, das denke ich, dass das halt einfach knallhartes Geschäft ist und nicht, auch das ist voll gerechtfertigt, weil wir uns nicht als Zweitligaverein sehen, sondern wir kriegen immer noch die 57.000 jedes Wochenende da rein, egal ob wir jetzt im 5. Zweitliga-Jahr sind, egal ob wir verlieren. So, die Leute zahlen teilweise über 100 Euro für einen Sitzer. Warum sollen wir es denn runterschrauben?
Ja, du musst den halt einen monetären Anreiz geben. Ich meine, wir haben letzte Woche das Modell besprochen, das Fortuna Düsseldorf vorgestellt hat und in 3 Ligaspielen in der kommenden Saison 23/24 testen möchte, indem sie nämlich, und das ist eine andere Ausgangslage, die man da mit einbeziehen muss komplett, das ist nicht vergleichbar mit dem HSV, die das Stadion eben nicht voll bekommen und die jetzt halt über Sponsorengelder das ausgleichen, was sie über Tickets bekommen würden, um halt das Stadion vollzukriegen, indem sie die Leute kostenlos reinlassen.
Ja, das ist halt eben, also ich finde das eine coole Aktion und es sorgt ja auch für Diskussion bei anderen Vereinen. So, und das, was es anstößt, finde ich erstmal per se gut, aber es hat halt so diesen Werbetrommelbeigeschmack. Weißt du, wir versuchen Leute dazu zu animieren, dass sie in Zukunft halt Karten kaufen, wenn sie jetzt eben 2-3 Mal umsonst ins Stadion dürfen, weil wir es sonst eh nicht voll bekommen.
Ach, meinst du so, wie so ein guter Dealer, der dich so anfixt?
Ja, so, ja, so weiß ich. Das ist ja also auch völlig nichts, legitim. So.
Ja, aber nichts gegen Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, andere Vereine hätten es leichter, dich anzufixen bei einem geilen Spiel. Ja, also es ist ja, der Selling Point ist ja nicht mal nur der Fußball, der gespielt wird. Und der ist in Düsseldorf aktuell ja nicht schlecht. Also du kannst dir Düsseldorf-Spiele angucken im Moment. Es läuft ja gut. Aber ich finde, was da doll mit reinspielt, ist ja die Stimmung. Wenn du Stadien für Heimspiele vollkriegen willst, dann hat das auch ganz viel mit dem aktiven Fansupport zu tun. Und du kannst halt nicht nur die ganzen Event-Fans ranholen, die wegen kostenlos da hinkommen. Die machen ja dann keine Stimmung. Also keiner von denen kennt Texte, keiner ist irgendwie mit einer Fahne unterwegs oder hat eine Trommel dabei, so wie die Ultras. Das ändert sich ja nicht. Also das ist ja was, das musst du über Jahre aufbauen. Deswegen gibt es ja diese Traditionsvereine, die einfach eine Fanbase haben, die seit Jahren organisiert ist, seit Jahrzehnten. Und deswegen funktioniert es ja. Deswegen kannst du ja auch ein gewisses Maß an Eventfans vertragen. Du siehst es sogar, Mini-Beispiel, bei Werder wirst du es sehen. Du wirst sehen, dass das Spiel gegen Bayern am Samstag stimmungstechnisch nicht so gut ist wie eins gegen, keine Ahnung, letztes Jahr Heidenheim oder so. Weil es einfach die Leute anzieht, die in der Nähe wohnen und sagen, oh, der große FC Bayern kommt, holen wir mal Karten. Und auch wenn das Weserstadion keins der Stadien ist, wo du sagen kannst, komplett gegen gerade alle Seiten, jeder zieht mit, da gibt es nur so 1-2 Choreo-Varianten im Sprechgesang, wo halt das ganze Stadion mit reingenommen wird, die dann für 3 Minuten vielleicht funktionieren. Aber die werden bei einem Spiel gegen Bayern halt nur mäßig funktionieren, meine These. Weil du halt mehr von diesen Event-Fans da hast, die wegen des Gegners kommen und nicht wegen des Teams. Und ich glaube, das könnte Fortuna Düsseldorf am Ende auf die Füße fallen. Weil ja, du hast dann zwar das Stadion voll, aber nicht mit Leuten, die wegen des Vereins da sind.
Verständlich. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, es sind nicht nur die Fans, die halt Fan von deinem Verein sind und dann für den Gegner kommen, sondern wenn du das zulässt, dann kommen halt auch ganz viele Gegnerfans einfach. Also allein bei Düsseldorf, bestes Beispiel, wir, die mit 20.000 da anreisen. So. Und wenn sie die Karten kostenlos machen oder halt allgemein dort der Fansupport eben nicht so stark ist, dass alles schon im Mitgliedervorverkauf weggeht, so, dann wirst du ja auch aufgekauft einfach.
Folgende These. Ich glaube, die werden das vermeiden, indem sie nämlich genau ganz bestimmte Spiele zum freien Verkauf geben. Nämlich die, die eh kein Publikumsmagnet sind. Und wenn Sandhausen nicht absteigen würde, sorry Sandhausen, aber mit nur knapp 1000 Mitgliedern, wäre das ein Spiel, was ich halt unter die drei packen würde, die kostenlos sind, weil du nicht eingenommen werden kannst vom Gegner. In der Bundesliga zum Beispiel, klassische Kandidaten für so ein kostenloses Spiel wären bei mir RB oder Hoffenheim. Da will doch auch eh keiner hin.
Ja, und ohne deren scheiß Kombi-Tickets würden die auch in keiner dieser Listen auftauchen.
Es ist so frech, es ist so cheat, wirklich. Oder du kannst bei Düsseldorf auch Spiele nehmen, die eine sehr weite Anreise voraussetzen.
Das kannst du machen, kommt dann trotzdem auf den Verein an, wenn du da wirklich...
Ja, beim HSV läuft es trotzdem, aber ich weiß nicht, so bei Rostock oder so.
Da weiß ich,
die dürfen doch eh nicht mehr mitfahren. Gilt das noch für nächste Saison? Ist
darf
es nur für
Rostock
den Rest
noch
der Saison?
Irgendwas? So dürfen
auswärts
noch
dürfen
was?
Sie nicht, glaube ich.
Okay, ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt eigentlich die Frage beantwortet? Wir haben keine
Nein,
Zahlen
haben wir noch
genannt
nicht.
Oder so.
Zurück zur Frage. Also, ich weiß nicht, ob ich Zahlen nennen kann, weil das immer ganz stark abhängig davon ist, wie meine aktuelle private finanzielle Situation aussieht. Und ich weiß nicht, ob ich Bock habe, die jetzt hier im Podcast aufzudröseln. Aber es gibt Monate, in denen ist mein Ticketpreislimit höher als in anderen. Und wie Marie schon sagte, es ist auch leicht vom Gegner abhängig, aber auch vor allem vom Wettbewerb. Also sagen wir, auswärts für ein DFB-Pokalfinale, da bin ich take my money. Also wirklich, da tue ich alles. Aber es gibt natürlich eine Grenze, die einfach damit zusammenhängt, dass, ja, du musst die Situation betrachten. Also Marie ist noch Studentin, ich bin gerade erst fertig. Also wir leben hier nicht in Saus und Braus, so. Nudeln mit Ketchup, manchmal noch Daily Business. aber, boah, ich weiß nicht, ob ich eine Zahl nennen kann. Ich glaube, heim sagen wir, mein Limit ist 40 Euro, weil das die einzigen Plätze sind, die ich in Betracht ziehe. Für mich kommt nur in Frage, in der Ostkurve zu stehen oder wenn ich mit einem gegnerischen Fan gemeinsam ins Stadion gehe, wie ich das beim Heimspiel gegen Schalke gemacht habe, dann setze ich mich rüber auf die Westkurve in den Werder-Block nahe des Auswärtsblocks, weil ich es einfach, und da möchte ich nochmal ein Disclaimer rausgeben an die ganzen Spinner, die meinten, ihre Auswärtsblock-Gästetickets, die sie über Werder erworben haben, an einen Schalke-Kumpel abzugeben. Sorry, aber euch würde ich aus dem Mitgliederverkauf streichen. Du bringst den Auswärtsblock kein Heimfan mit, das machst du einfach nicht. Der Auswärtsblock ist so begrenzt, also asozial hoch 100. Aber wie gesagt, dann ist halt die Westkurve das Einzige, wofür ich einen Sitzer kaufen würde, weil du da auch einen guten Blick auf die Ostkurve eben hast und weil ich dann halt vielleicht einen Gegnerfan dabei habe. Aber das mache ich wirklich selten und dann ist es halt sonst der Steher und der ist günstig.
Ja, eben, ich gehe da fast ähnlich mit vom Limit her. Ich habe gar nicht irgendwelche Platzpräferenzen unbedingt, auch wenn ich die Nord halt allem vorziehe. Nicht nur wegen der Preise, sondern einfach wegen der Stimmung und allem. Ich glaube, bei mir ist das so eine ideologische Sache, weil prinzipiell ist es natürlich das möglichst günstigste und der Traum wäre natürlich, dass alle Vereine nur noch eine Art symbolischen Preis irgendwo verlangen. Und es
die Vorstellung.
Ja, halt, dass es halt, keine Ahnung, so etwas ist wie gib uns einen Zehner oder so, was weiß ich. So, und dass da halt den Fans irgendwie was ermöglicht wird und zurückgegeben wird. Gerade denen, die vielleicht durch Studium, Ausbildung, was weiß ich, irgendwas anderes irgendwie nachweislich...
Sozialhilfe.
Ja, genau. Durch irgendwas anderes, was man nachweisen kann, eben benachteiligt sind finanziell. Gerade so etwas, das wäre halt die Traumvorstellung. Und von der will ich eigentlich auch nicht so weit abweichen. Nur, wie wir schon erörtert haben, es gibt Situationen, da würde ich sau viel Geld dafür ausgeben. Und das ist eben so etwas wie, wenn der Verein es tatsächlich irgendwo noch mal in ein Finale schafft, irgendwo international noch mal dabei ist. Bei solchen Geschichten würde ich das machen. Aber beispielsweise jetzt beim Derby für hier Pauli HSV, gab es kurzfristig Tickets, die reingekommen sind. Sitzplätze auf den Quertribünen für ich glaube, 80, 90 Euro das Stück.
Boah.
So, und auch wenn diese 80, 90 Euro sich auf meinem Konto befunden haben und ich super gerne beim Derby dabei gewesen wäre und leider keine Karten in meinem Preissegment bekommen habe, obwohl ich beim Vorverkauf dabei war, so, habe ich diese Karten nicht geholt. Weil ich in dem Moment wirklich dachte, das ist es mir nicht mehr wert. Einfach aus so einer moralischen Sicht heraus. So, schön vielleicht für jeden, der das hat. Und vielleicht, wenn ich ein irgendwie durchschnittliches deutsches Gehalt nach Hause bringen würde monatlich, hätte ich anders entschieden. Aber jetzt gerade bei dem, was ich habe, sehe ich es nicht, 91 Euro für so eine Karte auszugeben. Auch wenn es ein Derby ist, wir sind immer noch in der zweiten Liga. So, und Fußball sollte für jeden irgendwie erschwinglich sein. Und da habe ich dann einfach für mich entschieden, dass ich das nicht mache.
Ja, fühle ich. Und bei mir schwingt auch noch was anderes mit, was mir auch jetzt wieder klar geworden ist. Ich nehme jede Chance wahr, um Werder zu supporten. Aber für mich macht es einen großen Unterschied, ob ich halt entweder heim in der Ostkurve stehe oder auch im Auswärtsblock im Stehbereich bin mit meinem Ticket oder ob ich auf einem Sitzer bin. Für mich hat es nicht annähernd dasselbe Feeling. Für mich ist das nicht die Art, wie ich den Fußball oder wie ich diesen Verein komplett aufsaugen und genießen kann. Das heißt, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich tatsächlich überlege, wenn mich das Auswärtsticket, keine Ahnung, 30, 40 Euro kostet, weil das ein Sitzer ist und ich bei der Verlosung keinen Steher bekommen habe, dass ich mir wirklich überlege, ob ich das Ticket hole, wenn es kein Steher ist. Weil das nicht die Art ist, wie ich Fußball am liebsten genießen würde und weil das auch nicht der Rahmen ist, in dem ich Werder meiner Meinung nach am besten supporten kann auf einem Sitzer. Weil du hast da einfach andere Leute sitzen als im Stehblock stehen. Und ja, jeder von euch genießt den Fußball auf seine Art und das dürft ihr, das ist fair, ist aber nicht meine Art. Also ich fühle mich in einem Sitzblock einfach auch nicht wohl. Ich habe keinen Bock mit so möchte gern Fachsimplern da auf ihrem Sitzkissen zu hocken. Ich stehe lieber in der Kurve und schreie mir die Seele aus dem Leib. Und wenn du in einem Sitzblock auch auswärts einfach laut mitgrölst und jeden Fangesang anstimmst und mitmachst, wirst du halt einfach auch dumm angeguckt. Und das finde ich einfach unfassbar unangenehm und gemein, weil jeder genießt Fußball auf seine Art. Und ich habe halt zum Beispiel für Schalke kein Stehplatzticket bekommen in der Verlosung und auch keine Möglichkeit mehr gehabt, irgendwie zu tauschen oder jemandem was abzukaufen, weil es nichts mehr gab auf der Ticketbörse bei Werder. Aber ich habe gemerkt, dass nicht nur wegen der Niederlage, was jetzt wahrscheinlich einige als Gegenargument anbringen würden, ich dort weniger Spaß hatte als in Berlin und das auch nicht nur, weil Berlin einfach unfassbarer Ausnahmezustand mit Invasion war, sondern ich stehe einfach lieber. Ich kann nicht sitzen und ich habe auch keinen Bock, dass mir jemand dann in den Nacken brüllt, so hinsetzen oder so, weil die nichts sehen, weil die zu faul sind zu stehen. Also ich genieße den Fußball so nicht komplett und deswegen, glaube ich, gleicht sich mein Preislimit auch deshalb an.
Aber guck mal, das ist doch das, was wir immer predigen, dass jeder so seine Art hat und einige mögen es dann halt mit Sitzkissen sich auf die Quertribüne zu setzen. Andere wollen mit ihren Kids in den Familienblock, andere wollen Pyro zünden mitten in der Kurve.
Yes.
So, und jeder hat so seinen Platz und das ist auch völlig in. Andere bleiben vielleicht lieber auf der Couch, weil Stadion nichts für sie ist. Alles legitime Fans, alles vollkommen in Ordnung.
Alles fein, denn wenn ich kein Stehplatzticket kriege, werde ich zukünftig vielleicht auch einfach das Spiel im Fernsehen schauen.
Ja, ist ja okay, weil dann gibst du das Ticket ja auch frei für jemanden, für den das völlig fein ist,
der den Sitzer richtig appreciated.
Ja, genau.
Fein. Ich glaube, wir haben so gut es ging diese Frage beantwortet. Ich glaube, genaue Zahlen sind schwierig, weil wir bei Ausnahmespielen natürlich beide kein Limit haben und alles versuchen würden, um dabei zu sein. Aber ich glaube, wir haben der Frage der Woche hiermit Genüge getan.
Ja. Ja. Okay, wir kommen zur zweiten Liga. Ey, das war gar kein Spaß dieses Wochenende. Wirklich überhaupt nicht. Jeder hat irgendwas geschissen bekommen.
Leiden sofort.
Jeder hat was geschissen bekommen, nur wir nicht. Richtig Albtraum.
Ja, alle haben was geschissen bekommen. Gucken wir uns mal ein bisschen die Ergebnisse der Konkurrenz an. Also Paderborn hat gepunktet. Es war jetzt auch nicht überraschend gegen Braunschweig, würde ich sagen. Ich will nicht so eine große Klappe haben, aber ich würde einfach mal behaupten, das hätten wir beide auch so getippt. Vielleicht nicht in der Höhe, aber den Sieg auf jeden Fall. Heidenheim auch Punkte geholt, gegen Fürth. Und dann hast du Darmstadt, die einfach gnadenlos durchmarschieren und mittlerweile die Tabelle dieser zweiten Liga mit 64 Punkten anführen.
Ja, es ist einfach so bitter, dass Heidenheim und Darmstadt da einfach ihr Ding durchziehen. Und bei Paderborn ärgert es mich, weil es ja unser nächster Gegner, dass sie jetzt, weißt du, nochmal so eine Ego-Schippe sich erarbeitet haben gegen Braunschweig. Ja, echt mal Braunschweig. Eigentlich lief doch gar nicht so schlecht kürzlich. So, warum? Warum sich nicht einfach nur 1-0 abfertigen lassen? Warum 5-1? Unfair.
Na, Schützenhilfe, da kannst du dich, glaube ich, nicht drauf verlassen. Auch wenn Braunschweig schon noch ein bisschen zittern muss. Ich meine, sie haben aktuell 32 Punkte. Das ist Platz 14 in der Liga. Dahinter Hansa Rostock mit 31 auf 15. Und dann hast du mit 29 und jeweils 28 die drei potenziellen Abstiegskandidaten da unten drin hocken. Also für die kommt es schon auch noch auf jeden Punkt an. Das Spiel war halt einfach ein Totalausfall.
Ja, machst du halt auch nichts. Vor allem Paderborn hat ja jetzt kürzlich, meine ich, nicht mehr, aber davor hatten sie ja diese ganzen hohen Siege. Also man weiß, dass die eben einen so komplett durchkontern könnten. Ich glaube, das letzte war, wo sie hoch gewonnen hatten, war gegen Rostock, ne? Aber sie hatten, glaube ich, auch in der ersten Saisonhälfte mehrfach so eine hohen Siege, weswegen deren Torverhältnis ja auch richtig gut ist.
Ja, nur dieses 2-2 gegen Sandhausen passt da halt nicht so mit ins Bild von letzter Woche.
Ja, aber Sandhausen auch wieder, weißt du, die haben zuletzt gewonnen, unentschieden und jetzt gewonnen. Ja, da ist so ein Lebenswille, das finde ich gut. So gerade jetzt dieses direkte Kellerduell gegen Regensburg, das war ein Big Points. Das war so wichtig.
Ja, ich meine, es sind jetzt nur noch 3 rettende Punkte und du bist halt von diesen Abstiegsrängen weg, wenn die Konkurrenz nicht punktet. Also es könnte noch mal richtig, richtig spannend werden da unten. Und Sandhausen hat quasi den Strohhalm selber in der Hand. Du hast es gerade gesagt mit dem Spiel gegen Regensburg, Big Points. Auch gegen Braunschweig kommende Woche können sie Big Points einfahren.
Aber danach wird ein bisschen schwieriger. Also danach ist
ja,
halt
also Braunschweig
Rostock,
ist must
Heidenheim
win, wenn du eine
wir.
Chance haben willst.
Ja, ja. Eben. Also das, eigentlich müssten aber sie jetzt hoffen, dass der Rest nicht punktet und selber durchmarschieren. Nur nach Braunschweig sehe ich da schwarz.
Nach Braunschweig auf jeden Fall, aber Braunschweig könnte klappen. Ist wie so ein angeschossener Hund. Da kann man noch mal drüber fahren, so wie Paderborn das schon gemacht hat. Die haben die komplett überrannt.
Kann man machen, noch mal auf der Autobahn über das tote Tier rüber, schlimme Metapher.
Nein, Leute, macht das nicht, bitte.
Nein, wirklich
generell
nicht, ganz
fahrt
schlimm.
Fahrt nicht Auto, fahrt mal Öffis, bitte.
Ja, stimmt. Macht das und wenn euch doch was passiert, dann bitte ruft den Förster an, so damit
ja,
das
bitte
gut gehandhabt werden kann.
Ja, und wartet, bis jemand da ist.
Genau.
Okay, von Lebensratschlägen hin zu, woran hat's hier liegen, HSV?
Boah, Lena, die
möchtest
also
du drüber reden?
Eigentlich nicht, wirklich. Eigentlich können wir können gern zu Werder gehen. Das ist gar
Nein,
kein
möchte
Problem,
ich nicht. Möchte ich auch nicht.
Aber ich glaube, du lässt mich nicht so leicht davonkommen. Wie gesagt, ich war krank. Also ich bin jetzt schon, und ihr hört meine Stimme und alles, auf dem Weg der Besserung. Aber als ich das Spiel gesehen habe, da lag ich wirklich mit Fieber und so da. Und ich glaube, dass es auch für die gesunden Zuschauer eine Art Fiebertraum war. Also ich glaube, ich war mit meinem Erlebnis nicht alleine. Ja, ey, das wird jetzt nicht detailliert, aber am Anfang vor dem Spiel gab es schon einige, die Dinge getwittert haben, wie, oh, ich freue mich schon, wenn Kwarteng und Ito, also unsere Ex-Spieler, gegen uns treffen. Und das ist einfach so ein safes Ding. Du kannst das vor dem Spiel callen, wenn wir gegen Ex-Spieler spielen, die machen Champions League Prime gegen uns. Ist einfach. Und genauso ist es auch gekommen. So, und gerade auch mit dem Trainer, Titz wusste, was er tut, und ich lieb den Mann leider immer noch. Ich habe richtig Stockholm-Syndrom von ihm.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du, also es ist ja offen bekannt, dass du ihn immer noch verehrst. Ob das jetzt trotzdem noch so ist, finde ich spannend.
Ja, der Respekt bleibt ja leider, weil er das halt immer wieder
leider
gut macht. Er kann einen gut einschätzen, und ich glaube, das Problematische, bevor wir wirklich in die Tore und so gehen, ist, dass Magdeburg ja auch so einen Ballbesitzfußball spielt. Also eigentlich unserem gar nicht unähnlich.
Ja, und vor allem sehr untypisch für einen Aufsteiger.
Ja, sehr untypisch für einen Aufsteiger. Nur der Erfolg gibt ihnen recht. Also gerade, sie stehen auf Platz 11, mehr als stabil für jemanden, der letzte Saison dritte Liga gespielt hat. Und ich kann mir vorstellen,
steile These, Magdeburg, das Werder Bremen der zweiten Liga.
Alter.
Aufsteiger überraschend gut dabei.
Ja, jedenfalls, ich möchte weiter Titz huldigen. Macht einen guten Job, leider. Und wir können ja ins Spiel gehen. Also die Anfangsphase waren wir, wie auch im Spiel zuvor gegen Pauli, deutlich stärker. Gerade, wir haben früh in der gegnerischen Hälfte Druck gemacht. Wir haben viele Ballverluste erzwungen. Das war eigentlich richtig nice. Und umso ätzender war es, dass wir in den ersten 20 Minuten kein Tor erzielen konnten. So, weil das wieder dieses war, was ich beim Pauli-Spiel angemerkt hatte, dass wir eigentlich so überlegen waren, dass man da mit einem Führungstreffer hätte rausgehen müssen für so eine gewisse Sicherheit und dass es irgendwo verdient gewesen wäre. Aber dem war nicht so und in der 20. Minute hatten wir ein Tor, was aber zu Recht leider wegen Abseits annulliert wurde. Wäre wieder ein schöner Treffer von David gewesen und
ja, ich erinnere mich noch, dass wir kurz Kontakt hatten in der Halbzeitpause und ich dich genau nach der Szene gefragt hatte. Du aber zu dem Zeitpunkt meintest, es gab bisher auch keine Wiederholung im TV zu der Szene und da war dir noch nicht so klar, ob es wirklich zu Recht aberkannt war wegen Abseits, aber das ist jetzt durch die Highlights klar geworden.
Ja, leider, also im TV, ich weiß auch nicht, warum die da nur eine einzige Einstellung von gezeigt haben. In der TV-Einstellung.
Der DFB verschleiert alles an Schiedsrichterentscheidungen. Ich sag's dir,
Verschwörung. Fußballmafia DFB und die Linie krumm und schief. Nein, also im TV sah es aus wie gleiche Höhe, weswegen ich skeptisch war. Aber die Bilder haben dann im Nachhinein nochmal gezeigt, dass David wohl schon irgendwie so einen Schritt weiter vorne stand und deshalb zählt es auch zu Recht nicht. Ist halt nur schade, wenn da nichts von gezeigt wird, weil die Bilder sind ja offensichtlich da. Und von mir aus zeigt es in der Halbzeitanalyse oder etwas später. So, aber ich hätte das gerne geklärt während des Spiels, weil es mich sonst aufregt. So, jedenfalls hat nicht gezählt, war ein bisschen sehr frustrierend. So,
kann ich verstehen.
Er war halt so das Tor, was hätte sein müssen. Und was dann halt noch frustrierender war, da ist, dass dann halt Magdeburg das Team ist, was zuerst einnetzt, obwohl die ganze Anfangsphase inklusive des Abseitstores eigentlich für uns gesprochen haben. Und dann ist es, wer soll es sonst sein? Weil Ito war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Spiel, also muss es Quarteng sein, so, der das scheiß Tor macht. Und vor allem nach einer richtig guten Chance von uns. Also es war quasi der direkte Gegenzug und Magdeburg hat sich einfach auf links durchkombiniert und Quarteng war quasi frei, ohne von irgendwem beachtet zu werden und konnte aus, ich glaube, 10, 11, 12 Metern, also war um 11 Meterpunkt herum, direkt nach rechts unten abziehen.
Wieder. Kurzer Einschub, was ist Quarteng eigentlich für ein geiler Nachname?
Klingt stark, oder?
Das klingt so richtig nach Baller. Quarteng klingt auch nach einem, der hat so einen richtig starken Rechten. So, der zimmert dir aus zweiter, dritter Reihe da einen unten ins Eck.
Ich finde, es passt auch zu seinem Aussehen. Also er sieht auch aus wie so ein Herr Quarteng, weißt du, nicht so wie so ein halbes Hemd, so da, sondern das ist so ein starker Name so für jemanden, der leider auch so aussieht und so spielt.
Es hat ein bisschen was mit diesem Wort Peng. So, das passt ein bisschen zum Schuss. Der Sound, ja. Es ist hier, wie heißt das als sprachliches Mittel, eine Onomatopoesie?
Oh Gott, Gott, das ist so hoch für mein krankes
das
Hören.
Das war ein
aber
zu krasser Exkurs, okay, zurück zum Spiel.
Nee, mein Wissen beschränkt sich auf Schrödingers Katze.
Marie, Physikass, ich habe in Deutsch aufgepasst.
Physikass, ich habe Physik abgewählt.
Ein bisschen hier Fake News droppen.
Ja, auf jeden Fall nach dem 1:0 wurde es noch hitziger, viele gute Chancen auf beiden Seiten. Bei uns besonders Dompe ziemlich engagiert, wollte direkt antworten im Nachhinein, ging aber nicht, weil Reimann Champions League Niveau hatte. Also der Mann hat richtig gut gehalten. Wir hatten allein 7 Torschüsse in dem Spiel und Reimann hat da, der hatte tolle Reflexe einfach in seinen Fingern, kann man nicht anders sagen. Und dann kurz vor der Halbzeit in der 42. ist es Sonny Kittel, der das war einfach so toll, wie er sich da durchkombiniert hat. Also hat wirklich, ich muss einmal kurz loben, an Messi erinnert, wie er das da alleine gemacht hat, weil Glatzel im Abseits stand. So wie er sich da einfach durchkombiniert hat und konnte dann flach an Reimann vorbei ins Tor schieben und der konnte da halt auch nichts mehr gegen machen. Und auch das wurde sich dann angeguckt. Das wurde sich angeguckt, ob es auch abseits war. Da war ich dann richtig bedient, während das geprüft wurde, aber war es nicht. Zum Glück waren auf gleicher Höhe und mehr ist dann auch nicht passiert in der Halbzeit 1. Also man ist mit diesem 1:1 in die Pause gegangen und leider. Nachdem Magdeburg dann nach den ersten 20 Minuten mehr als nur ebenbürtig war, ging das Unentschieden auch in Ordnung zur Halbzeit.
Zu dem Zeitpunkt war ja eigentlich noch alles offen. Wie ist der HSV denn aus der Kabine gekommen?
Ja, so mittelgut. Also danach waren wieder halt so eine kritische Scheiße. Also es gab einen Foul-Elfmeter für uns, so nachdem Elfaldli, ich glaube, man spricht ihn so aus, halt Glatzel umgenietet hat. Der wurde aber zurückgenommen, so nachdem der VAR drauf geguckt hat und meinte so, nee, reicht nicht für einen Elfer, war nicht genug Kontakt. Geht nach den Bildern, denke ich, in Ordnung, wenn ich die Fanbrille verbrenne hinten im Hinterhof irgendwo in der Mülltonne. Ist aber schwer zuzugeben, weil ich hätte den schon gerne gehabt, wäre ein wichtiger Zeitpunkt gewesen, aber
Ja, war
ging
nicht
leider
genug,
klar.
sorry.
Ja, war es leider auch nicht. Aber wir setzen die Fanbrille wieder auf. Jatta kassiert die fünfte Gelbe. Toller Zeitpunkt, Bakker. Also wirklich super ausgesucht, dass du jetzt in der kritischen Phase fürs Spiel gegen Paderborn fehlst. Ich freue mich nicht. Und dann kommen wir zu Reimann ist der beste Torhüter der Welt. Also für die nächsten paar Minuten. Es ist so frustrierend gewesen, wirklich. So Dompe tut, was er kann. Es war wirklich dieser Zweikampf Dompe gegen Reimann. Und Reimann denkt sich einfach, nee, weißt du was, ich bin einfach eine Backsteinmauer. So und macht dieses Tor dicht. Und
Der
hat er leider auch
Einmannbus
gemacht. Ja.
geparkt.
Also er war wirklich so, ach, Heuer Fernandes ist ein guter Torhüter. Wisst ihr was? Nee, heute mache ich noch einen besser. So, und hat er leider gebracht. Und das war so eigentlich die nächsten 20 Minuten Chance hier, Chance da. Wer mir gut gefallen hat, war Kran, der für uns gespielt hat, der auch echt gute Stats hatte. Und ich habe im Nachhinein leider viel gelesen, wie hat aufgeregt und unsouverän gewirkt. Ja, das ist ein junger Spieler, der zum ersten Mal da Startelf
Ja,
spielt.
bitte, gesteh doch ein bisschen Unsicherheit auch mal zu.
Ja, und dafür hat er echt einen mega stabilen Job gemacht, möchte ich sagen. Hat da teilweise Standards rausgeholt wie ein Weltmeister. Also wirklich, Shoutout an Kran, hat er stabil gemacht. So.
Hat mich ein bisschen erinnert in der Zusammenfassung an das erste Startelfspiel für Kiarodia bei uns, der ja auch erstmal unsicher war und mit zwei, drei guten Aktionen dann auch reingekommen ist. Und das, finde ich, hat man bei Kran auch gemerkt. Also je mehr, wie du sagst, Standards dadurch entstanden sind durch seine Aktionen, je mehr er so gefühlt im Spiel war, umso sicherer wirkte das auch.
Ja, und ich finde, das ist halt für so jemanden, der sonst nicht Startelf spielt und eh jung sich erstmal in der Mannschaft einfinden muss, ist eine stabile Leistung. Also das würdige ich auf jeden Fall. Und dann kam eine stabile Leistung von Titz, weil er in der 71. Ito gebracht hat. Und ich wusste 100% bei dem Wechsel, dass es ein Tor geben wird von ihm, weil, weiß ich nicht, er hatte wenigstens am Ende. So den Anstand, sich nicht so krass zu freuen wie Quarteng, aber davor darf Atik noch mal das Tor machen. Sorry, unsere Verteidigung wurde einfach komplett auseinandergenommen. Zurückgelegter Ball auf Atik, der konnte wunderschön ins rechte Eck einnetzen. Heuer Fernandes kam dann nicht mehr rechtzeitig an. Verteidigung komplett gepennt. Ich habe kein Plan, wo zu dem Zeitpunkt Schonlau war, wo zu dem Zeitpunkt Muheim war. Ich weiß nicht, also ob die irgendwas anderes gemacht haben, aber auf jeden Fall waren sie nicht vor Ort und haben irgendwie geholfen, das aufzuhalten. Und da hatte ich mich gefragt, weil das Tor hat sich angekündigt, besonders das ganze Vorgeplänkel dabei schon, dass ich ab der 60. mir schon Wechsel gewünscht hätte, weil du hast gemerkt, dass Dompe ein gutes Spiel macht, dass Kran gutes Spiel macht, dass da aber so eine Ideenlosigkeit herrscht, dass man eigentlich das Potenzial hat, in diesem Spiel was zu holen, wenn noch ein bisschen mehr Biss und ein bisschen mehr Elan reinkommt. So, aber
wen
wann
hättest
wechselt...
du dir gewünscht?
Königsdörfer und Suhonen, beide. So, und zwar schon ab der 60. einfach, weil... Nur weißt du, wann die kam? Nach dem Gegentreffer. Und das kommt viel zu oft vor, dass Walter die halt einfach machen lässt, mit der Hoffnung, ah, okay, er steht ja erst 1-1, so, vielleicht klappt das noch. Und wenn es klappt, dann kräht da kein Hahn mehr nach. Und das ist das, was schade ist, weil dort einfach nicht rechtzeitig reagiert wurde. Und dann kommt er mit dem Dreifachwechsel an, 76., 77., dann kommen nämlich Suhonen für Kran, geht in Ordnung, Königsdörfer für Dompe, habe ich mir sehr gewünscht. Und dann hat er noch Banish für David raufgebracht, also quasi offensiver eingestellt. Geht auch für mich klar. So, nur die Reaktion hätte vorher kommen müssen, weil man einfach so keine Idee hatte und sich das Gegentor angekündigt hat.
Es ist halt das ewige Thema, so ein bisschen. Also ich erinnere mich an die ersten Walter-Wochen, da war das schon so dein Steckenpferd, was sein Trainerspiel angeht, dass er halt sehr lange auf seiner Startelf beruht und sich vielleicht, ich will ihm kein zu krasses Ego unterstellen, auch wenn ich mir sicher bin, dass er das auf jeden Fall hat, aber in dem Zusammenhang könnte ich mir vorstellen, dass das mit ein Grund ist, dass er so spät wechselt.
Ja, also ich will es nicht auf sein Ego schieben, ich habe halt einfach das Gefühl, dass er, also er vertraut zu sehr auf die Elf, die er aufstellt, und er ist nicht flexibel dem Gegner gegenüber und dem Spielverlauf. So,
das macht er aber auch selber immer deutlich. Also
ja,
er zieht seinen Stiefel durch, das sagt er ja von Anfang an. Und ich finde das so ein bisschen verblendet.
Ja, ich finde es in Ansätzen in Ordnung. Ich finde so, dass er viel zu spät reagiert, dass sich langsam heraus, oder dass sich schon seit längerem herauskristallisiert, dass sich da eigentlich was ändern muss. Und
ja,
deutlich macht es halt Ito in der 86. und auch davor, also die 10 Minuten, die zwischen unserem Wechsel und dem Tor für Magdeburg lagen, die gingen auch nicht an uns. Also die Impulse kamen zu spät, wie
bevor
immer.
Bevor wir jetzt auf das Ito-Tor kommen und die ganzen Sachen im Spiel, lass uns kurz bei Walter bleiben, da müssen wir das Thema am Ende nicht nochmal aufmachen.
Ja.
Weil ich bei Walter auch, also der Unterschied zwischen einer Spielphilosophie, das heißt ein klares System oder eine klare Idee davon, wie du spielen möchtest und festgefahren zu sein und unflexibel, wie du es gerade genannt hast, den erkennst du bei Walter, finde ich, ganz gut. Und weil am Anfang hatte er diese klare Spielidee, hat die etabliert und es lief gut. Aber in dem Moment, wo deine Spielidee vielleicht nicht mehr so gut läuft, wo sie so ein bisschen auserzählt ist, habe ich das Gefühl, in der zweiten Liga, dann musst du halt flexibel reagieren. Und da wird seine Schwäche offenbar, habe ich das Gefühl, weil er das nicht tut.
Ja, das zeigt sich ja jetzt auch mehr als deutlich. Ich fand, gerade jüngst hatte sich das Ganze ein bisschen verbessert. Wir hatten ja auch hier öfter die Situation, dass ich berichtet habe, dass er früher als erwartet oder sogar schon zur Halbzeit gewechselt hat. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sich was ändert. Ich fand, Magdeburg war der falsche Gegner, um wieder auf dieses Altbewährte zurückzukommen, weil das, wie gesagt, von Spielern und Trainern her ein Team ist, was uns extrem gut kennt und verdammt ähnlich zu uns spielt. So, und vor allem ein Team, für das es auch um nicht mehr so viel geht. Also es ist extrem unwahrscheinlich, dass Magdeburg noch absteigt. So, die eigentlich konnten die eine relativ ruhige Kugel schieben. Deshalb war es für mich genau das falsche Spiel, um wieder zu diesem Altbewährten zurückzukehren.
Ja, wobei dieses Altbewährte, also diese klaren Ansagen, die Walter ja macht und für die er ja auch steht, sowohl spielerisch als auch in seinen Aussagen rund um dieses Aufstiegsthema. Dafür schätzt man ihn ja beim HSV und das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum er, keine Ahnung, bei mittlerweile nicht mehr der Mehrheit der HSV-Fans beliebt ist und warum er bei Gegnern und vor allem gegnerischen Fans so unbeliebt ist. Weil diese klaren Ansagen dir schnell als große Klappe ausgelegt werden können. Ich meine, dieses Mantra, wir steigen auf, und dieses Versprechen, was er ja tatsächlich gegeben hat, das ist halt sowas, da halten sich andere vielleicht mit zurück. Und wenn das dein Trainer ist, findest du es aber gut, dass er so klare Ansagen macht. Also so frei von meiner Brille kann ich sein, dass ich sagen kann, Und wenn mein Trainer solche Aussagen tätigt, dann bin ich vielleicht kurz nervös, weil ich so denke, fuck, das kann uns auf die Füße fallen. Aber auf der anderen Seite habe ich lieber jemanden, der selbstbewusst Ziele ausgibt und irgendwie klare Ambitionen hat, statt jemanden, der sich bei jedem Interview so windet und so ist. Ja, wir schauen mal, was wird und so.
Ja, was
das macht
wird,
ja keinen Bock. Ja, schauen wir mal, was wird. Aber ich habe bei Walter mittlerweile das Gefühl, dass es mehr die große Klappe ist als die klaren Ansagen. Also, dass das Pendel so langsam auf eine Seite ausschlägt und dass ihm das nicht zugutekommen wird. Vor allem, wenn es am Ende die Relegation wird, und das ist ja seit Saisonbeginn mein heißer Tipp gewesen für den HSV, der immer noch heiß ist. Ich glaube, wenn er die Relegation nicht packt, ist er weg.
Ich denke, was viele nicht im Blick haben, dass auch wenn der sportliche Erfolg nicht so da ist, wie man ihn sich wünscht, hat Tim Walter noch eine ganz andere wichtige Funktion im Verein. Und zwar ist er der erste Trainer seit extrem lange, wir reden hier auch von Erstliga-Zeiten, der es irgendwie geschafft hat, so eine, ich weiß nicht, so eine Feuergrenze zwischen der Mannschaft und dem Vorstandschaos zu ziehen. So, und das merkst du krass extrem, dass er die Jungs da irgendwie von weghalten kann, dass er vielleicht mit seinem Ego und seiner Art, die man ihm auch negativ auslegen kann, gerne, wenn man ihn nicht mag, so dass er das schafft, einfach da so eine Barriere zu halten und sich schützend vors Team zu stellen und die Fußball spielen zu lassen. Und das ist mir mehr wert als ein Trainer, der vielleicht für seine paar Spiele dort einen guten Erfolg hat, Hashtag Trainereffekt, so, es aber nicht schafft, langfristig da das Team irgendwie spielen zu lassen. Und das ist das, was ich bei Walter sehe und schätze und weswegen ich halt immer noch Team Walter bin.
Ja, ich sehe das halt kritisch, weil ich glaube, dass sich das irgendwann auserzählt hat. Auch so von der Mentalität her, die er vorlebt. Ich glaube, so ein Tim Walter, der ist irgendwann einfach so. Ich glaube, der überlegt schon genau, was er sagt. Das merkst du ihm ja an. Und ich glaube, dass, abgesehen jetzt mal vom Fußballerischen, einfach nur von diesem Team-Ding und dem Menschlichen, was du gerade angesprochen hast, was er ja irgendwie etabliert, er stellt sich schützend vor die Mannschaft, all solche Sachen. Ich glaube, aus Spielerperspektive hatte sich das irgendwann auserzählt. Und ich glaube, an dem Punkt kommen wir jetzt langsam. Dass auch die Spieler das beim 100. Mal dann nicht mehr so für voll nehmen wie beim ersten Mal, wenn er sagt, wir steigen auf, wir machen das. Weil er das ja wirklich so mantraartig wiederholt.
Glaube ich nicht. Glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass er und das Team eine extrem gute Harmonie haben. Und ich glaube auch, dass unser Verein ein extrem hartes Pflaster ist für Trainer. Ich glaube, ich glaube, dass halt so Trainer, gar nicht gemein, aber so Typus Streich beispielsweise, überhaupt kein Fit wären. Einfach weil du dieses Ego brauchst und so dieses krasse Vertrauen in dich selber und vielleicht auch dieses bisschen Hochnäsige, um dich dort irgendwie behaupten zu können mit dir und deiner Idee. Und ich glaube, dass er und die Spieler extrem close sind. So kommt das Ganze zumindest rüber. Ich glaube, dass von den Spielern her der geringste Zweifel ausgeht. Ich glaube, der größte Zweifel ist bei den Fans.
Ja, es kommt auf jeden Fall viel von außen. Da gehe ich mit.
Das ist ja
aber ich glaube
so.
Halt, sagen wir irgendwie, der Aufstieg klappt. Meinst du, diese Philosophie, die Walter hat und seine Art und Weise, funktioniert in der ersten Liga?
Also er muss sich ja zwangsläufig anpassen.
Ich glaube, aber er wird nicht. Ich glaube, er wird nicht.
Nein, es kommt ja drauf an, wie er kommuniziert. Also sagen wir, der Aufstieg klappt. So. Dann ist ja erstmal nicht Ziel, keine Ahnung, man holt die Meisterschaft oder international oder was auch immer, sondern Klassenerhalt. So, und dann stehe ich voll hinter einem Trainer, der sich da hinstellt und sagt, wir schaffen das. Weil
ja,
immer diese.
Das fair. Ja. Ich meine eher so seine Spielphilosophie. Es ist viel Ballbesitz, Fußball, es ist viel aktiv gestaltend. Er wird hinnehmen müssen, dass er Spiele spielen wird mit dem HSV, wenn die aufsteigen. Und das sind, sagen wir, 30 von 34 in der Saison, wo er nicht den Ball haben wird. Und ich weiß nicht, ob er es hinbekommt, eine Mannschaft einzustellen auf diesen defensiven Zweikampf.
Ja, oder er macht es wie Titz und Magdeburg und zieht das Ding durch, wer weiß. Das kann man, glaube ich, das ist reine Spekulation. Ich habe keinen Plan,
Ja,
wie wir
klar, es ist
uns eh
das.
aktuell in der ersten schlagen würden. So, das stellt sich ja immer erst mit dem Aufstieg heraus und ich bin noch nie aufgestiegen, mein Verein ist noch nie aufgestiegen, keine Ahnung.
Das ist der beste Satz dieser Folge.
Ja, wie gesagt, das sind Erfahrungen, die der ganze Verein, die Mannschaft und der Trainer alle erstmal machen müssen und das würde man dann sehen. Also da habe ich nicht mal eine Meinung zu, da kann ich nicht mal eine Einschätzung zu treffen, wie
Meine
das
Einschätzung
sein
ist einfach
würde.
nur, dass wenn du diese Erfahrungen machen willst, in dem Sinne, dass du dich auch von diesen Erfahrungen belehren lässt, weiß ich nicht, ob Walter der richtige Typ dafür ist. Der wirkt auf mich nicht wie jemand, der so flexibel sein kann und sich belehren lassen wollen würde. Also ja, es ist bestimmt eine Bereicherung für die Pressekonferenzen der ersten Bundesliga und auch für Trainerdiskussionen und für das, was an der Seitenlinie passiert, weil das ja immer polarisiert, was er macht. Aber ich glaube, dass er damit schnell auf die Fresse fallen könnte in der ersten Liga.
Kann sein, ich würde ihm auf jeden Fall die
Ja.
Chance geben, das selber zu zeigen, wie
Ich bin gespannt, ob der
er sie
HSV ihm diese
entwickelt.
Chance gibt. Und ob es die Chance
Ja.
überhaupt gibt, denn meine These bleibt bestehen. Ich glaube, du musst dir den 1. und 5. Juni schon mal freihalten.
Ja, wir können das einmal schnell kurz runterbeten. So, dann kam halt das Tor von Ito. So, und dann ist auch nicht mehr wirklich viel passiert und 90 plus 4 viel zu spät, schiebt Reis noch ein und das war das Spiel und ich war bedient. So, ja, reden wir über die Relegation.
Ja, ich glaube, das ist das Realistische, was passieren wird. Ich meine, wenn du dir die Tabelle anguckst, es zeichnet sich ja was ab. Also Darmstadt 64, Heidenheim 60, ihr 56, das ist eine relativ klare Abgrenzung. Also keiner kann anhand eines Spieltags einen Sprung machen in diesen drei Plätzen. Überhaupt nicht. Aber auch die Gefahr von hinten hält sich in Grenzen. Also das direkte Duell gegen Paderborn wird unfassbar wichtig für den HSV, um diesen Abstand zu halten. Aber ich würde die These aufstellen, wenn der HSV das Spiel gegen Paderborn gewinnt, dann bleibt die Konstellation auf Platz 1, 2 und 3 genauso bis zum letzten Spieltag.
Ja, es ist schwierig, vor allem Heidenheim und der HSV haben ja die gleichen Spiele. Also wir haben die exakt gleichen Gegner jetzt in den letzten 4 Spielen. So, und es sind halt dann eben 2 Spiele, die für den einen gut und für den anderen schlecht laufen müssten, um da einen Platzwechsel zu haben. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass das passiert, obwohl ich es natürlich vom ganzen Herzen hoffe. Ich glaube auch, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Ich schätze uns schon so ein, dass wir den dritten Platz halten werden. Trotzdem, ich habe keinen Bock auf Relegation. Ich hoffe einfach,
Ja,
dass
aber ich glaube,
Heidenheim
das
jetzt
wird es.
massiv verkackt.
Ich glaube nicht. Also du hast ja gerade gesagt, ihr habt dasselbe Restprogramm ungefähr. Ich gestehe sowohl Heidenheim als auch euch einen Patzer gegen einen der Abstiegskandidaten zu, also entweder Regensburg oder Sandhausen. Das wird passieren. Beide werden, glaube ich, da einmal patzen, weil für die geht es auch noch um scheiße viel da unten. Das wird passieren. Die werden irgendwo in dem Spiel mal Big Points holen, gegen Heidenheim oder gegen euch. Ich sage, da verliert ihr beide jeweils eins. Welches ist mir relativ egal. Ich glaube, dass der HSV das Paderborn-Spiel mit Biegen und Brechen packen wird. Das wird eine knappe Nummer und Fürth ist Pflicht.
Ja, ich gehe sogar anders mit. Also da ist Fanbrille bei, gebe ich zu. Aber ich gehe damit, dass wir gegen Paderborn das holen, gerade mit Blick aufs letzte Spiel. Ich glaube, dass Heidenheim sich schwer tun wird gegen Magdeburg. Einfach so, wie ich Magdeburg erlebt
Ja.
habe. Und ja, war auch eigene Schwäche dabei. Aber ich glaube, dass das schwierig sein könnte für Heidenheim. Ich glaube trotzdem, dass beide, also wir und Heidenheim, gegen die Abstiegskandidaten gewinnen werden. Vielleicht bisschen gemeint gegenüber Sandhausen, aber auch besonders Regensburg. Ich sehe die gerade nicht in der Position zu gewinnen. Gar
Ja, aber die
nicht.
stehen mit dem Rücken zur Wand. Da, das ist unberechenbar, was im Abstiegskampf passiert. Und wenn du dir die Tabelle anguckst, also Heidenheim kann auch ein Spiel mehr verlieren als ihr und das macht nicht viel aus. Also die These bleibt bestehen, Platz 1, 2 und 3, wie ihr sie heute in der Tabelle seht, das ist die Aufstiegsgruppe.
Ja, ich sag, wir rütteln da noch ein bisschen dran.
Ich hätte gerne noch einen genauen Tipp für das Paderborn-Spiel, dann können wir gerne rüber zur Bundesliga.
Ja, das ist ein Freitagabend. Ist in Hamburg heim,
Ja.
gute Bilanz.
Boah, wir ganz viele HSV-Fans hier, ey.
Heim, gute Bilanz. Ich sag, es wird so ein 2 zu 1 für uns, ganz klassisch.
Gehe ich mit.
Nein,
Wäre
du
auch
jinxst
mein
es
Tipp.
wieder. Hör auf damit.
Ich hoffe, ich jinx es. Aber ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, es wird eine knappe Nummer. Ich glaube nicht, dass es für einen der beiden mit einer weißen Weste ausgeht. Deswegen ist 2-1 mein Tipp.
Ja gut, wir müssen leider auf Jatta verzichten, aber
Ja, ich bleibe auch bei Jatta bei meiner Meinung. Auf den kann man ruhig verzichten.
Alter, ja okay, lass mal Thema wechseln, das wird zu heikel hier.
Heikel, heikel ist ein gutes Stichwort. Es bleibt heikel. Wir schauen auf den Titelkampf in der ersten Liga. Und ich glaube, das, worüber wir am ehesten sprechen sollten, ist das Spiel von Dortmund gegen den VfL Bochum. Der Vollständigkeit halber kann man sagen, ja, die Bayern haben sich wieder ein bisschen gefangen, haben 2-0 gegen die Hertha errungen, damit 62 Punkte, wieder Tabellenführer. Dortmund nur einen Punkt dahinter. Sie könnten einen Punkt davor sein, wenn sie in Bochum nicht dieses Unentschieden gespielt hätten.
Ja, und ich glaube, wir müssen über eine Szene reden, ganz besonders.
Ich glaube über zwei. Es gibt ja auch eine vermeintliche Handspielszene und es gibt die Foulszene an Adeyemi. Ich glaube, wir müssen über beides reden. Ich
Ja,
glaube, über
die
das
hat.
eine können wir schneller reden als über das andere.
Ja.
Das an Adeyemi ist für mich ein klares Foul.
Ja, das ist für jeden ein klares Foul, nur nicht für. Also, ich will gar nicht
Nur
Stegemann
nicht für
so.
Sascha.
Ja, ich will ihn gar nicht so sehr
Doch, do it, do
reinreiten.
it.
Ich will den VAR reinreiten, der sich das Ding anguckt und halt denkt, okay, da muss ich nicht eingreifen. Das ist halt gar
Ja.
nichts. So, der ist auf seinem scheiß Monitor. Ich will Stegemann ja auch wieder unterste Schublade. Wir haben schon oft über ihn geraged. Er hat auch schon den ein oder anderen Folgentitel bei uns. So, und wir mögen ihn auch nicht. Aber von mir aus dann die Schiris, die sich auf den VAR verlassen und der greift schon ein, hat was nicht richtig gesehen, war ein bisschen blind, kann passieren. Aber der VAR, der ja auch aus dem Bayerischen Fußballverband kam, auf den, boah, da hätte ich einen richtigen Groll, wenn ich Dortmund-Fan wäre.
Ja, also das Einzige, wo ich mich bei dieser Diskussion, die geführt wird über diese Schiedsrichterleistung von Stegemann und dem VAR und generell im Moment, wo ich mich nicht anschließen möchte, ist, dass man auf die lokale Herkunft der Schiedsrichter bei sowas eingeht. Das ist mir sowas von Jacke wie Hose, wo der geboren ist und wo der herkommt. I don't care, die haben eine Neutralitätsverpflichtung, der sie nachkommen müssen, wenn sie dieses Amt antreten und das gehört dazu. Das, worüber man sich gerne aufregen kann, wo ich mitgehe, ist, es gab ja so ein Bild, das danach rumgegangen ist von, war es von Stegemann oder von dem VAR?
Ich glaube
Der
von dem
irgendwas bei,
VAR.
ja, der irgendwas bei Bayern bei so einer Veranstaltung überreicht bekommen hat.
Ja.
Das ist zu viel Nähe zu einem Verein. Du kannst nichts für deine Lokalität und für deinen Geburtsort oder für deine Familienverhältnisse. Und dafür sollst du dich auch niemals entschuldigen müssen, finde ich, auch nicht als Schiedsrichter, weil das deine Heimat ist, das, da bist du halt geboren, so, who cares? Aber die Nähe zu einem Verein, das darf nicht sein.
Nee, vor allem nicht, wenn das in der gleichen Liga und auch noch direkte Konkurrenz ist, das geht nicht.
Generell nicht. Also als Schiedsrichter, wenn du die Bundesliga pfeifst, dann kannst du gerne Fan von einem Drittligisten sein, aber dann darfst du für mich die dritte Liga nicht pfeifen.
Ja, sehe ich genauso. Ist ja eigentlich auch in internationalen Wettbewerben so, dass darauf geachtet
Ja,
wird.
eben. Und das, finde ich, ist ein relevanter Punkt. Darüber kann man streiten. Was ich viel wichtiger finde, ist die Art und Weise, die Stegemann an den Tag gelegt hat in diesem Spiel und auch nicht nur in diesem Spiel. Wir können auch über andere Spiele sprechen. Ich glaube, Sascha Stegemann ist noch nie dadurch aufgefallen, dass er relativ kumpelhaft und locker mit den Spielern auf dem Platz kommuniziert, sondern ihm wurde ja schon oft nachgesagt, dass er arrogant und von oben herab mit den Spielern ist und ich finde, das fällt ihm zu Recht auf die Füße. Ich frage mich, wie lange wir das halt noch ertragen müssen, denn geduldet wird es vom DFB ja schon lange und von der DFL.
Hast du sein Statement dazu gesehen, was im Nachhinein rauskam?
Aus dem Doppelpass war das, ne?
Ja.
Finde ich belastend. Also
Ich finde
zu
es
sagen,
bezeichnend, dass sowas nötig ist. Also, dass es sowas gibt überhaupt, ey.
zitier mal das Statement bitte, Marie, bevor du urteilst, damit wir die Zuschauer abholen. Die Zuhörer. So, wir
Ich
sind
habe
ja kein
das Zitat
Videopodcast.
nicht. Scheiße.
Grob, worum es ging.
Grob, also er hat sich quasi entschuldigt. Und hat so grob gesagt, dass er im Nachhinein auf den Bildern auch sagen würde, dass es ein Elfmeter gewesen ist. Das hat er so grob gesagt.
Ja, und er hat halt auch eine Entschuldigung gesucht und meinte, er hätte es nicht genau gesehen, aber du siehst halt in den Fernsehbildern, dass er genau daneben steht und perfekte Sicht hat. Ich verstehe, dass es in der Hektik manchmal schwierig ist, aber dann gesteh dir das doch bitte direkt vor Ort auf dem Feld ein und schau dir die Szene einfach an. Und bitte nicht solche Aussagen, das hat mich am meisten aufgeregt. Die Spieler hätten ja auch nicht so doll reklamiert. Weißt du, auf der einen Seite verteilst du Gelbe wie Sand am Meer für Leute, die meckern und mit dem Schiri diskutieren, weil du das unterbinden willst. Und dann sagst du hintenrum aber, ja, aber wenn die nicht genug reklamieren, dann gucke ich mir die Szene halt nicht an. Also was ist das für ein Witz?
Auf Reklamation darfst du eh gar nicht gehen. Es reicht doch schon, dass es einen Einwurf gibt und 22 Arme gehen hoch
dort auf den Platz. Es ist ein Armutszeugnis für den Schiedsrichter zu sagen, ich gucke mir eine Szene halt erst dann an, wenn genug reklamiert wird von den Spielern. Dann weiß ich ja, dass das irgendwas sein muss. Nein, du bist ein unabhängiger Schiedsrichter. Du solltest selber das im Blick haben und die Szene dir angucken, wenn du sie nicht genau gesehen hast, obwohl du direkt daneben standest.
Eben, du bist der Boss im Spiel, so, und alle
anderen.
Aber
nicht auf die Art und Weise, dass du arrogant sein musst.
Nein, das nicht, aber du bist der Boss, der VAR ist dein Hilfsmittel, dein Tool, und das ist das, was eigentlich wichtig ist. Und natürlich nicht auf die arrogante Art und Weise, aber dass du so ein gesundes Selbstvertrauen in dich und deine Entscheidungen hast, das ist ja schon ein Muss.
Ja, absolute Scheiße. Guckt euch die Szene mit Adeyemi gerne an. Die Grätsche ist relativ offensichtlich und geht nicht gegen den Ball. Für mich ein klares Foul, für dich auch und ich glaube für ganz Fußball-Deutschland. Und dann gab es noch eine Szene vor dem vermeintlichen Kopfballtor von Mats Hummels, das halt mit Abseits zurückgepfiffen worden ist. Ein vermeintliches Handspiel, aber ich weiß nicht mehr, ist es Lucia gewesen, der gefallen ist?
Ich glaube schon, ja.
Ja, es ist halt seine Stützhand. Und ich bleibe bei der Einordnung, du kannst nichts gegen eine Stützhand, das ist ein Reflex. Und ich finde, wir kommen in einen gefährlichen Rahmen, wenn wir Fußballspielern Reflexe abtrainieren wollen, die halt menschlich sind, um den Körper zu schützen. Das finde ich absolut lächerlich, da kann er nichts für. Und deswegen ist es für mich ausnahmsweise okay, dass das halt nicht gepfiffen worden ist.
Ja, hatten wir letzte Folge auch besprochen, falls ihr euch da nochmal was detaillierter zu anhören wollt. Aber wie gesagt, wenn es dann soweit ist, dass ein Fußballspieler, um kein Handspiel zu begehen, sich verletzen muss, indem er nicht richtig aufkommen kann oder so, dann unterstützen wir das halt auch nicht mehr.
Ja, und ich finde, die einzige verständliche Argumentation für die Szene ist, dann ist halt das Timing, was du ihm auslegen kannst. Also, dass er halt, er rutscht ja so rein, um den Ball abzuwehren und rutscht so weit, dass er halt genau an der Stelle, wo sein Stützarm ist, getroffen wird. Hätte er das Timing besser eingeschätzt und wäre nicht mit so einer Stärke reingerutscht, hätte er den vielleicht mit dem Oberkörper oder noch mit den Beinen abgewehrt, dann wäre es was anderes. Unter dem Gesichtspunkt kann ich es vielleicht noch verstehen, weil es ja auch ein direkter Torschuss war, den er da abwehrt.
Ja, ich find's aber auch sauschwierig. Das sind ja Sekundenentscheidungen, die du dann triffst dort. Quasi im Reinrutschen da das einschätzen zu können.
Ja, das aber dafür sind's halt Profifußballer. Also wenn du Verteidiger bist, dann musst du deine Grätsche timen können.
Schon. Ich find, das ist echt zu viel verlangt, um das zu legitimieren.
Ja, ich find's halt nur blöd, dass man dieses Stützarm-Ding dann halt so relativiert und sagt, ja, warum stützt er sich denn ab? Ja, weil er ein Mensch ist, der Reflex hat und sich schützt. So, das bleibt halt so.
Ja.
Ich glaube, da können wir uns einig sein aktuell. Schauen wir vom oberen Ende der Tabelle ans untere Ende der Tabelle. Es gab ein paar Abstiegskandidaten, die gepunktet haben. Und das waren eigentlich einige. Also bis auf die Hertha, die ganz unten drin steckt aktuell, hat die direkte Konkurrenz gepunktet. Die 3 Punkte von Schalke besprechen wir gleich. Stuttgart hat es gegen Gladbach geschafft. Es gab eine späte rote Karte. Ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt ausschlaggebend war. Ich finde eher, Gladbach hat generell so ein bisschen Arbeitsverweigerung betrieben in der ganzen Nummer bei diesem 2-1 für Stuttgart. Und die wurden auch zu Recht ausgepfiffen am Ende des Spiels.
Ja, wurden sie auch zu Recht. Und es ist halt einfach kein Fit mit Farke und der ganzen Scheiße dort. So, es ist der schlechteste Tipp, den ich jemals irgendwo abgegeben habe. So.
Und ich finde es gut, dass du es selber ansprichst mit deinem Tipp. Ich hätte es uns nochmal nachgefragt.
Ja, weil jede Folge, es muss jedes Mal, wenn Gladbach schlecht spielt, muss darauf nochmal zu sprechen. Komm, ich glaube, nächste Saison, wenn wir irgendwas tippen, da habe ich dann halt einfach gar keinen Favoriten. Dann ist, oder ich gehe mit Leverkusen einfach, weil es.
So wie alle, die dann immer auf die Fresse fallen, gerne.
Ja, aber diese Saison hätten sie ja recht gehabt.
Wenn Alonso von Anfang an da gewesen wäre, meinetwegen, war er aber halt nicht.
Alonso, come to Gladbach.
Okay, nope. Diese Tür machen wir jetzt nicht auf. Sprechen wir noch kurz über den Rest. Ich glaube, in den erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten zählt auch Hoffenheim, die haben Punkte liegen lassen im Duell mit der schlechtesten Einschaltquote der Saison gegen Leipzig. Es war ein knappes 1-0. Ich glaube, über den Rest muss man nicht so viel reden. Also Freiburg mit einem knappen 1-0 gegen Köln. Bisschen gepreisgaunert mal wieder. Union Leverkusen, da habe ich was anderes erwartet bei dem 0-0. Aber die Unioner haben... Die haben Leverkusen einfach unioned, also da lief nix.
Vielleicht einmal, bevor wir zu eurem Spiel kommen, nochmal zurück zu Dortmund-Bochum. Auch wenn wir jetzt viel darüber geredet haben, so was Dortmund im Spiel beraubt wurde, ich fand, Bochum hat das auch richtig stark gemacht. Also ohne das jetzt Abstiegskampf abzuerkennen. Pur. Eben, ja. Das war das, was man sich erhofft. So, und jetzt nur weil der BVB da die strittige Szene nicht für sich entschieden bekommen hat, so will ich Bochum ihre Leistung überhaupt nicht aberkennen. Und leider auch an die ganzen Dortmunder, die im Nachhinein gesagt haben, dass das die entscheidende Szene sein wird, warum sie nicht Meister werden, an die habe ich einfach nur die Frage, was macht ihr denn die nächsten 4 Spieltage, wenn ihr jetzt schon nicht mehr an euer Team glaubt, wegen einer Scheißentscheidung? So, ganz ehrlich, das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich glaube schon, dass die meisten noch dran glauben. Ich glaube, das Problem ist einfach die fehlerhafte Analyse bei Dortmund. Also es ist oft dieses Fehler beim anderen suchen statt bei sich selbst. Also ja, sie haben absolute Scheiße gefressen vom Schiri in diesem Spiel. Ja. Aber Bochum hat diesen Kampf angenommen. Und am Ende darf das halt nicht darüber hinwegtäuschen, dass du bei so einem Klassenunterschied, den du ja eigentlich erkennen müsstest zwischen den beiden Teams, selbst in 90 Minuten diese 3 Punkte eintüten musst. Da kannst du nicht den Schiri beschuldigen am Ende. Ich glaube, Dortmund hat einfach die Chance verpasst, über 90 Minuten zu dominieren, was sie eigentlich könnten mit dem Kader und der Mannschaft. Und dann hast du das halt auch selber mit zu verantworten, auch wenn die Entscheidung von Stegemann absolute Scheiße war und das einer der schlechtesten Schiedsrichterauftritte, keine Jemals. Ahnung, des Spieltags auf jeden Fall, der Saison vielleicht sogar, war. Aber du hast es halt, also such doch mal den Fehler bei dir selber. Und ich finde es schon fair, dass Terzic sich dann am Ende hinstellt und sagt, ich verstehe nicht, warum er es sich nicht anguckt und auch, dass er in die Schiri-Kabine gegangen ist, nochmal diskutiert hat, alles fair. Und er war, glaube ich, auch da, um sich zu entschuldigen, meinte er, weil er an der Seitenlinie nicht so nette Begriffe benutzt hat und sich sehr aufgeregt hat. Aber wenn er dann da steht, und ich hatte den Eindruck, er war höchst emotional in dem Interview nach dem Spiel, als er meinte, das ist hier eine einmalige Chance für mich und für das Team, diese Meisterschale einmal in den Händen zu halten. Und die wird uns auf diese Weise genommen. Nee, Borussia Dortmund, ihr habt euch die über die ganze Saison hinweg selber am Ende genommen, wenn es nicht reichen sollte. Und eben, da muss genau. Man mal die eigene Leistung irgendwie kritisieren.
Das ist halt auch mein Punkt, so dass sich über den Schiedsrichter und die Entscheidung aufgeregt wird, völlig legitim. So, das kann ich verstehen. Ich hätte mich auch mindestens genauso aufgeregt, wenn ich nicht Stegemanns und die Adresse des VARs herausgefunden hätte und wirklich zu Besuch gefahren wäre im Nachhinein. Aber Das ist nicht der Grund, warum es am Ende eventuell nicht klappt. Das sind diese Spiele wie das Unentschieden auf Schalke, das Unentschieden gegen Stuttgart, diese Punkte, die dann halt eben liegen gelassen werden, wo man sich an die eigene Nase fassen muss. Und nicht diese eine Szene, das war einfach das, was mich aufgeregt hat.
Es ist halt die Tabellensituation aktuell, die dazu verlockt, halt dieses Spiel höher zu werten und die Schiedsrichterentscheidung damit auch mehr an den Pranger zu stellen als die eigene Leistung in anderen Spielen. Also ich würde vielleicht das Revierderby nochmal ausklammern, was du gerade angebracht hast mit dem Unentschieden, weil wir beide wissen, ein Derby ist ein anderer Schnack, egal wie die Tabellensituation ist. Aber auch das Spiel gegen uns. Ich meine, du kannst dir die Butter nicht so vom Brot nehmen lassen, wenn du Meisterschaftsambitionen hast. Zu keiner Phase des Spiels. Auch nicht in den letzten 6 Minuten. Ich möchte mit angeben, dass es schon die besten 6 Minuten der Saison für mich waren. Ganz objektiv. Aber das ist halt typisch Borussia Dortmund. Also ja, es verlockt, jetzt gerade sich darüber aufzuringen, sagen, dieses Spiel hat die Meisterschaft am Ende gekostet. Ich habe noch ein paar andere Beispiele. Und du ja auch gerade genannt. Die halt genauso Grund dafür sind. Und da ist es halt die eigene Leistung. Nicht bis zum Ende den Atem halten.
Boah, ich habe so eine, keine Ahnung, zwiegespaltene Beziehung zu Dortmund. Ich hoffe nämlich natürlich trotzdem, dass ihr es schafft. So, ja, auch wenn das gerade alles ziemlich scheiße euch gegenüber klang. Aber ich drücke natürlich trotzdem weiter in die Daumen.
Same. Okay, kommen wir zum Werder-Spiel.
Ja.
Ja, muss ich?
Du warst da, oder? Du kannst ja auch ein bisschen drumherum erzählen. War, glaube ich, ging ja schon vorher hoch her.
Es ging halt eigentlich gar nicht hoch her und das ist genau das wichtige Ding an dieser Stelle. Fangen wir chronologisch an. Ja, ich war auswärts, die Organisation rund um die Veltins-Arena und alles, was so mit An- und Abreise zu tun hat, war eine absolute Katastrophe. Und bevor wir darüber jetzt sprechen, das Dach war offen, nur um das kurz klarzustellen, weil die Frage wird kommen. Also, Dach war
Wichtig.
auf. Dass das Dach auf war, habe ich aber erst 10 Minuten vor Anpfiff gesehen, weil bis dahin war ich gar nicht drin im Stadion. Und das war absolute Scheiße. Erstmal ist es eine absolute Tuckelei, da überhaupt hinzukommen. Ich meine, Marie, du weißt, wir beide waren schon mal dort, aber damals mit dem Auto. In der Zeit, in der ich temporär in Bochum gelebt habe, hat Marie mich besucht und wollte unbedingt mal das Schalke-Stadion sehen. Also haben wir einen kleinen Trip gemacht. Mit dem Auto fair ist okay. Parksituation an Stadien müssen wir gar nicht besprechen. Also wer mit dem Auto kommt, selber schuld, so
Ja, ist
wäre auch
immer
nicht meine
so.
erste Wahl. Aber auf Schalke und ich möchte auch sagen, vielleicht im ganzen Ruhrgebiet ist das Auto Verkehrsmittel Nummer 1 und das merkst du. Es ist super lästig, irgendwie anders dahin zu kommen. Es war wirklich anstrengend. Also mein Bruder und ich sind an einer S-Bahn-Station ausgestiegen. Das war einfach so ein Gleis direkt neben der Autobahn. Und dann bist du so eine Treppe runter unter eine Brücke und da war einfach nichts, Industriegebiet. Und dann sind wir ein Stück gelaufen bis zur Zoom-Erlebniswelt, der Zoo in Gelsenkirchen, und haben da so einen Bus genommen, der nur alle halbe Stunde fährt.
Das ist
Und der
der
hat
Weg.
uns. Na, das ist einer. Das Ding ist halt die Straßenbahn, die die Schalker Meile lang fährt, die von Gelsenkirchen bis nach Bochum fährt. Eine Straßenbahnlinie. Die ist absolut überfüllt am Spieltag. Keine Chance. Brauchst gar nicht versuchen. Auch wenn mein Bruder und ich von Bochum aus losgefahren sind. Und das war ja nur das letzte Drittel der Reise. Ich meine, ich bin ja von Hamburg aus gestartet an dem Samstag. Das heißt, wir haben diesen Weg genommen und sind dann mit dem Bus auf die Schalker Meile und die letzten zwei Stationen, die man mit der Bahn fahren würde, gelaufen, weil die Bahn viel zu überfüllt war. Und während wir das gemacht haben und diesen Weg vorher hatten, waren wir halt die ganze Zeit mit Schalke-Fans unterwegs. Also, die waren ja da überall. Es war gar kein Ding, es gab wie immer ein paar Sprüche, es gab ein paar Rufe, man hat sich unterhalten. Auch ein bisschen über die zweite Liga-Zeit und so, gar kein Ding. Und dann am Stadion wurden wir wirklich radikal separiert. Komplett. Ich verstehe es, Gästefans eigener Eingang, dies, das. Aber das galt halt nur für den Stehblock, also für den Unterrang quasi. Und da halt das nicht so geil ausgeschildert war, standen mein Bruder und ich erstmal, als wir ans Stadion rangelaufen sind, in so einer Traube von Leuten, die für die Steheingänge anstanden. Mein Bruder und ich hatten aber Sitzertickets bei der Verlosung bekommen. Wir standen aber in dieser Traube vor dem Einlass, der gestoppt worden war, und wir kamen da nicht mehr raus, weil die Polizei mit immer mehr Mannschaftswagen angerückt ist und du da halt festsaßt. Und das ging ungefähr 40, 45 Minuten, bis dann irgendwann mal eine Ansage kam und das finde ich halt eine absolute Frechheit. Also, du stehst da, kommst nicht rein, die Zeit schreitet immer weiter voran. Du hast als Fan Angst, den Anpfiff zu verpassen und nicht rechtzeitig in den Block zu kommen für ein Ticket, für das du bezahlt hast. Und dann ist der erste Satz, den die Polizisten über die Lautsprecher durchsagen, ertönen lassen: Die aktuelle Verzögerung beim Einlass liegt nicht an der Polizei. Ich habe mir so,
Ja, und
Leute,
was denn sonst,
Ja,
ey?
lösungsorientiert ist es halt gar nicht. Sag uns einfach, was los ist, wenn du unser Verständnis haben willst. Weißt du? Ständig kam diese Bitte um Verständnis. Dann sag uns halt, was los ist. Und
Ja,
dann
dann behandeln
haben
uns wie
sie,
Menschen so.
ja, halt so eingepfercht in dieser Traube vor dem Einlass. Bis mein Bruder und ich dann irgendwann da rausgekommen sind und zum Einlass für die Sitzplätze. Und da waren halt auch überall Schalke-Fans. Das war ein ganz normaler Eingang. Also, warum dieser ganze Trubel davor, wenn wir eh durch einen Eingang gegangen sind, wo überall Schalke-Fans sind? Das war auf einmal gar kein Ding mehr.
Ey,
Das war halt absolut nervig.
wenn du sagst, dass das so knapp war für euch schon mit den Sitzern, sind denn die Steher rechtzeitig reingekommen zu Anpfiff?
Irgendwann ging dann halt der Einlass da weiter und in dem Moment sind mein Bruder und ich da auch endlich aus der Traube rausgekommen und rüber zum richtigen Einlass. Das ging
Ah,
ungefähr
okay.
zeitgleich. Aber die ganze Situation und dann halt über Lautsprecher Durchsagen zu verkünden, das würde daran liegen, dass einzelne Fans von uns sich weigern würden, ins Stadion zu gehen. Und dann ging es auch darum, dass irgendwie einer von denen wohl abgeführt werden sollte und sich dann die Gruppe drumherum geweigert hat, ins Stadion zu gehen, wenn der mitgenommen wird oder so. Dann ging es auch so um Personalien. Und die Ultras waren teilweise vorne, haben diskutiert. Es hat halt mega lange gedauert. Und ich bin nicht sauer, wenn die Ultras da eine moralische Diskussion führen und ich deswegen warten muss, weil das bestimmt Prinzipien sind, hinter denen ich auch stehe, die da diskutiert werden, so wie dass wieder Personalien ohne Grund aufgenommen werden und Ultras kriminalisiert werden, dann kann ich damit leben. Aber dann sag mir das halt sofort und erzähl nicht so, ja, die Polizei ist hier aber nicht schuld, dass das so lange dauert.
Ja, ich,
das ist halt
ich
katastrophal.
Das. Ich verstehe das halt auch nicht, wie schlecht kann das von der Polizei organisiert sein, dass man, wenn es dort Diskussionsbedarf gibt mit einer Gruppe von Menschen, dass
die
man
halt
die nicht
raus an
zur
den
Seite
Rand.
nehmen kann,
Ja,
ja?
der komplette Einlass stoppt.
Ja, so der Rest hat ja gar nichts verbrochen. Das ist wieder, okay, die paar diskutieren, also müssen jetzt alle warten, weil das ist ja eh das gleiche Pack Fußballfans. So wirkt das.
Ja, und dass es so wirkt, tut halt der Stimmung nicht gut in der Traube von Leuten, die wartet. Naja, 10 Minuten vor Anpfiff waren wir dann tatsächlich im Stadion auf unseren Plätzen im Oberrang. Und ja, was soll ich zum Spiel sagen? Füllkrug und Agu sind ausgefallen. Das war vorher bekannt. Ich tue mich schwer. Also ich finde, du kannst das Spiel durchaus gut in die zwei Halbzeiten gliedern. In der ersten Halbzeit war zumindest zu erkennen, was wir vorhaben. Ich hatte aber das Gefühl, mit der 18. Minute, in der Duxch dieses 1-0 schießt, war die Idee so ein bisschen auf Eis gelegt. Also es wirkte so, als hätten wir nach der Führung uns zurückgezogen, ohne Grund. Also die eigene Spielidee nicht mehr weiter verfolgt und sehr doll auch von Schalke pressen lassen, was ich super anstrengend fand. Weil wenn du dir die Ausgangssituation anguckst, und ich finde, das ist eins der Spiele diese Saison, wo du das gerne tun darfst, was du mit allen anderen Spielen bei uns immer getan hast, uns da als Favorit zu werten. Denn Schalke hat dieselbe Ausgangssituation wie wir und wir haben sie besser genutzt bisher in der Saison. Das ist ein Spiel, wo ich sage Aufsteiger gegen Aufsteiger, aber wir sind der Favorit. Aber so sind wir nicht aufgetreten und das hat mich so genervt.
Ja, man hat das auch so ein bisschen bemerkt. Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, deshalb kannst du mich gerne belehren, wenn das, was ich sage, überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber es hat halt auch so ein bisschen insgesamt ideenlos gewirkt. Also es gibt ja de facto nur einen richtigen Torschuss, der dann auch das Tor war. Und das ist eine schöne Chancenverwertung so insgesamt. Aber nach vorne hin war das alles ziemlich unkoordiniert.
Ja, einmal das. Und defensiv war es halt auch sehr offen. Also wir haben viel zugelassen. Allein die ganzen Flanken, die reinkamen. Ich erinnere mich an mehrere Szenen von Salazar, wo einfach auch keiner rausgerückt ist, um das zu unterbinden, obwohl du halt weißt, dass das die Szenen sind, mit denen Schalke versucht, was zu kreieren. Sie kombinieren sich nicht in den 16er durch. Sie sind Abstiegskandidaten. Natürlich versuchen sie mit hohen Bällen und Flanken irgendwas zu machen. Und am Ende stehst du da mit 10 Torschüssen auf Werder-Seite und 19 auf Schalker-Seite. Und die Quote ist einfach bezeichnend. Von diesen 19 Dingern bringt Schalke halt einfach 10 auch aufs Tor. Und du kannst am Ende nur sagen, danke Pavlenka, es hat uns vor Schlimmerem bewahrt. Das hätte viel bitterer ausgehen können für uns. Also, dass sie dieses 2-1 so absolut spät drehen, war leider absolut verdient. Es hätte schon viel früher passieren können. Weil die zweite Halbzeit, das war gar nichts. Nix. Ich habe nichts erlebt. Das Einzige, was ich positiv hervorheben kann, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, weil ich den Umgang mit Kopfverletzungen immer noch fahrlässig finde, aber Stay hat ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er am Ende getackert mit Turban da rumgelaufen ist. Der hat sich halt, genau wie es sich gehört, für ein Duell zwischen Aufsteigern in die Zweikämpfe geworfen. Das war wichtig, aber am Ende reicht es halt nicht. Wenn du das nur an einzelnen Punkten machst und in der 81. dann dir diesen Ausgleich kassierst von Vandenberg, der kurz vorher eingewechselt worden ist, genauso wie Drexler übrigens, der den Siegtreffer erzielt hat, auch eine Einwechslung. Das ist einfach, ich werde jetzt schon wieder sauer.
Ey, guck mal, das sind so diese Spiele, weswegen ich nicht die Relegation gegen Schalke haben möchte. Weil wenn du es dort nicht schaffst, von Anfang an dein Spiel aufzudrücken, war's das. dann nutzen sie das aus und dann dominieren sie das eben. Das hat man auch bei dem Spiel gesehen.
Absolut, und das nervt halt, weil das ist nicht die Art und Weise, mit der Werder in der ersten Saisonhälfte so erfolgreich unterwegs war für einen Aufsteiger.
Hattest du, also ist vielleicht jetzt die Standardfrage und blöd, aber hattest du das Gefühl, dass Füllkrugs Fehlen da irgendwie den Unterschied gemacht hat? Glaubst du, mit ihm wäre so
Nein,
irgendwie noch anderer Impuls gewesen oder gar nicht?
es ist einfach nur Jacke wie Hose, ob er jetzt dabei gewesen wäre oder nicht, weil ja, er mit Duxch zusammen, die kreieren auch Situationen, aber es war vor allem defensiv und das Mittelfeld, wo nichts gestimmt hat in dem Spiel. Also der Zielspieler an sich hätte nichts geändert, außer dass wir vielleicht von den 10 Schüssen vielleicht ein mehr aufs Tor gebracht hätten am Ende. Es ist halt, du siehst, ich finde, sehr symptomatisch an der Szene kurz vor Schluss, bevor Schalke den Siegtreffer macht, haben wir noch eine gute Szene von Duxch, der halt den Ball zurückgelegt bekommt und relativ frei abziehen kann. Und Drexler schmeißt sich sowas von in diesen Ball und wehrt den ab. Das hätte halt unser Siegtreffer sein können. Aber diese letzte Konsequenz in den Zweikämpfen, in der Abschlussszene, all das hatte Schalke halt einfach uns voraus in diesem Spiel. Und dann hast du die Situation, dass wir absolut konteranfällig sind für diese Situation. Und dann kommst du halt auch nicht vom Fleck. Also du, ich werde euch in der Instagram-Story mal einen Twitter-Thread verlinken von Bundesliga Analytics, die das immer sehr gut aufdröseln, auch mit den Heatmaps und Shotmaps oder halt auch, dass du siehst, wie sich die Elf ungefähr realtaktisch aufgestellt hat im Spiel und vor allem, welche Passbewegungen es gab und was die, was ich sehr interessant finde, die Main Passing Flows, das heißt so genau die Korridore, die am meisten unsere Passwege waren quasi. Und du siehst einfach, wie defensiv das ist. Du siehst es bei Werder und du siehst bei Schalke, wie sehr sie über die Flügel kommen, weil sie genau wissen, dass wir da anfällig sind.
Ja, und irgendwo ist es ja auch logisch, weil wenn du dir Schalkes Restprogramm anguckst, dann war das Spiel gegen euch schon das für aus ihrer Sicht wahrscheinlichste, wo sie was reißen können. Wenn du siehst, dass Mainz, Frankfurt, Bayern, RB, was da alles noch auf die zurollt, dass sie da jetzt alles reingeworfen haben wie ein richtiger Absteiger,
Ja,
so,
klar.
das ist ja auch logisch irgendwo.
Ja, ich habe nur das Gefühl, es war für unser Team anscheinend nicht logisch, sich darauf vorzubereiten. Es wirkte nicht so, als hätten wir das erwartet, obwohl das klar zu erwarten war, dass Schalke das Spiel so angehen wird. Am Ende kann ich sagen, es war bitter. Es hat mich genervt, weil es dieselben Fehler sind, die wir in den letzten Wochen besprochen haben. Ich habe keinen Bock, in eine Einzelkritik zu gehen, weil es das nicht bringt am Ende. Weil ich das Gefühl habe, es ist ein Kollektivding und es muss sich was ändern, wie wir die Spiele angehen. Es muss so ein bisschen zurück zu dem, was in der Hinrunde so gut funktioniert hat. Dieses Selbstverständnis, sich aber auch selber nicht irgendwie zu wichtig nehmen und den Gegner einfach kommen zu lassen. Also da muss früher eingegriffen werden, du musst früher rausschieben, du musst die Passwege unterbinden, du musst eine Flanke unterbinden. Und du darfst halt einfach defensiv nicht so viel zulassen und ich weiß nicht, wie das irgendwie gerade besser werden soll, vor allem mit Blick auf den nächsten Gegner. Aber das gerade ist es halt absolut nicht. Und da geht es mir vor allem um das Auftreten. Und da kann ich halt auch einfach, ich kann da kein gutes Haar mehr dran lassen. Und ich kann auch am Rest dieser Auswärtsfahrt kein gutes Haar mehr lassen. Ich kann vielleicht noch sagen, danke, Ultras. Nochmal mit einem Banner auf Samstag 15:30 hingewiesen. Beste Anstoßzeit. Wichtig. Aber sonst, boah, es war einfach absolutes Chaos. Ja, es war jetzt cool, mal die Veltins-Arena von innen gesehen zu haben bei einem Werder-Spiel. Es ist gute Stimmung und du merkst, wie die ganze Fanbase von Schalke 04 hinter diesem Verein steht. Ich habe großen Respekt davor und wir haben es ja auch die letzten Wochen schon besprochen. Ich will nicht, dass Schalke runtergeht. Und ich habe auch vor dem Spiel noch zu meinem Bruder gesagt, mit dem ich da war, ich kann besser damit leben, wenn wir heute 3 Punkte auf Schalke lassen, als die 6 Punkte, die wir diese Saison Augsburg geschenkt haben. Das kratzt viel mehr an mir.
Das kann ich auch verstehen. Ja, insgesamt wirkt es auch eher wie so eine Einstellungsgeschichte bei euch und weniger jetzt irgendwie, dass etwas wirklich spielerisch daran gelegen hat, so weil gab ja in den vergangenen Spielen genug Chance zu zeigen, was eigentlich im Kader steckt.
Ja, ich glaube, beim Spiel gegen die Hertha hast du es in Phasen gesehen. Aber weil die Hertha auch nicht annähernd so kämpferisch daran gegangen ist wie Schalke. Also ich habe bei denen noch nicht das Gefühl, dass die auf letzter Rille laufen, obwohl sie es tun. Das ist irgendwie noch nicht in den Köpfen angekommen. Und dann kannst du halt so auftreten, wie wir da aufgetreten sind und locker aufspielen. Aber die Zeit fürs locker aufspielen ist vorbei. Also wir können gerne auf die Tabelle gucken, in dem Moment jetzt. Ich bin nicht die Art Werder-Fan, die gerade pessimistisch meint, wir rutschen noch in den Abstieg. Das halte ich nicht für realistisch, da muss echt viel passieren. Ich finde einfach bezeichnend, dass du nach so einer guten Hinrunde so einbrichst. Also ich finde es einfach schade, weil du als Aufsteiger so ein Zeichen hättest setzen können und das wird jetzt halt hinten raus so ein bisschen in den Dreck gezogen in der Gesamtwertung.
Es ist ja halt auch frustrierend, eben wenn es eine Einstellungsgeschichte ist. Weißt du, wenn man krass kämpft und Schalke halt aber einfach eben vielleicht mehr Motivation, mehr Biss hat und sich da durchsetzt, dann kann man damit leben. Nur wenn man sich denkt, ey, da wäre so viel mehr drin gewesen, wenn das Team das einfach anders angegangen wäre, das sticht noch mehr.
Ja, und vor allem, wenn du nicht so abgeflacht hättest im Verlauf des Spiels. Also ich meine, der Siegtreffer fällt in 90 plus 2.
Ja.
Das ist einfach anstrengend. Aber mit 35 Punkten auf Platz 12, das sind schon 4 alleine vor Augsburg, die nur unentschieden gespielt haben diesen Spieltag und dann halt 6 vor Hoffenheim. Ich glaube, es wird, sagen wir Augsburg und wir sind, glaube ich, fein raus. Das wird sich da unten unter den letzten 5 herauskristallisieren. Es ist aber einfach scheiße, weil es wird in den nächsten 2, also sagen wir die nächsten 2 Spieltage noch, wir haben jetzt Bayern und Leipzig, danach sieht es einfach richtig scheiße aus, wenn die unten punkten. Aber es sieht nur scheiße aus, es wird nicht gefährlich, würde ich behaupten.
Ich sehe Augsburg da noch nicht komplett raus, aber bei euch müsste sau viel passieren, dass ihr da noch unten reingeratet. So,
wir dürfen
so
ja
sehr
kein
ich
Spiel
es
mehr
mir
gewinnen.
Wünsche, das wird nicht dazu kommen. Das glaube ich nicht. Aber kommen wir zum nächsten Spiel. Denkst du
kommen
denn
wir erstmal noch zur Abfahrt von der Veltins-Arena, denn das war auch absolutes Chaos. Es gab eine Kollektivansage, wir sollen zu einem bestimmten Parkplatz, also alle Gästefans, da sind wir auch hin. Da standen die Reisebusse der Fangruppen, die wieder direkt nach Bremen gefahren sind. Da standen aber auch, ich glaube, 7, 8 Shuttlebusse, die zum Gelsenkirchen Hauptbahnhof fahren sollten, von dem aus mein Bruder und ich dann halt zu Verwandten Nähe Dortmund gefahren sind, wo wir übernachtet haben. Das heißt, ich hatte das Glück, nicht die ganze Rückreise noch bis in den Norden antreten zu müssen, im Gegensatz zu einigen anderen, die mit uns in diesen Shuttlebussen saßen. Denn als der erste Bus voll war, wurde der zweite voll gemacht und so weiter. Wir saßen, glaube ich, im Bus 5 oder 6. Die waren so aufgereiht. Und dann gingen die Türen zu und dann hat sich locker eine Dreiviertelstunde nichts bewegt. Gar nichts. Und du konntest merken, wie in den Bussen die Stimmung immer schlechter wurde, weil der eine nach dem anderen laut DB-App gemerkt hat, dass er seinen Zug nicht mehr kriegen wird. Und so einen riesen Aufriss haben die veranstaltet, um uns dann in Polizeieskorte, in, keine Ahnung, Geschwindigkeit von 30 km/h zum Bahnhof zu fahren. Für nix. Also es ist nichts passiert.
Wäre ja verständlich beim fucking Revierderby oder so, aber nicht
ja,
bei einem
so hat
Spiel
sich zeitweise angefühlt.
Ja, bei einem Spiel, wo niemand was gegen irgendwen hat, wo du schon meintest, dass auf dem Weg zum Stadion, natürlich gibt's da den ein oder anderen Idioten, aber im Großteil unterhält man sich sogar normal, so und geht dort einfach zusammen hin. Das Spiel ist nicht mal irgendwie jetzt krass hitzig gewesen oder so. Man wollte einfach nur nach Hause danach. Es ist wieder so unnötig kompliziert.
Ja, und vor allem, wenn die Busse doch voll sind, warum fahren wir 45 Minuten lang nicht ab? Warum so eine Scheiße? Dann haben die in ganz Gelsenkirchen die Strecke vom Stadion bis zum Bahnhof sperren lassen. Alle Autos an Kreuzungen mussten warten, nur damit wir mit dieser Kack-Buskolonne mit 30 km/h da langfahren können. Dafür, dass 90% aller Fans, die in den Bussen gesteckt haben, den letzten Zug nach Bremen verpasst haben. Ich habe gelesen von Leuten, die haben eine Odyssee hinter sich bis 4 Uhr, 6 Uhr morgens, bis sie wieder in Bremen waren.
Ey, weißt du, das versaut dir dann ja unter anderem auch das Auswärtsfahren.
Das hat es mir versaut. Nicht mal die Niederlage. Ich kann damit leben, wenn Werder nicht gewinnt. ob man es glaubt oder nicht. Es ist nicht mein ganzes Wochenende davon ruiniert. Mein Wochenende war davon ruiniert, dass ich mitbekommen habe, wie scheiße es unter anderem auch für mich persönlich lief, was die ganze Organisation drumherum angeht. Aber vor allem davon, wie scheiße es für alle anderen lief, die es noch viel schlimmer erwischt hat.
Ey, weißt du, es geht halt einfach nicht mehr wie früher, wenn man sich Geschichten anhört, so aus Zeiten von unseren Eltern. So, dann fährst du ganz normal mit den Öffis hin, in Stadt XY, gehst da ins Stadion ganz normal, ohne Probleme. Und klar, natürlich gab es auch damals Probleme, aber nicht so künstlich gemachte von Polizei und Staat.
Künstliche Einlassverzögerung, das hatten wir in Berlin schon mit der Kette aus Beamten, die uns da nicht auf den Vorplatz des Stadions gelassen hat, obwohl am Einlass überhaupt kein Andrang war. Man hätte uns einfach schubweise auch gerne durchlassen können, aber nein, wir standen da ewig gefühlt. Und dann fährst du die Fans einfach in so Busse ein, die Türen waren zu, wir konnten da ja auch nicht raus. Also du konntest drücken, was du willst, die Tür wurde nicht aufgemacht, du musstest halt da warten, bis der Bus zum Bahnhof abfährt. Du hattest nicht mal die Wahl, eine alternative Route zu nehmen. Ja, und es fuckt mich so unnormal ab, wirklich. Ich will mich nicht hier hinsetzen und behaupten, es gäbe diese Fans nicht, die Polizei quasi irgendwie ständig im Kopf hat. Es gibt solche. Aber wir sind nicht alle so, also hört auf, uns alle so zu behandeln. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich bin ehrlich, ich würde mich auch hier hinsetzen und das ehrlich berichten, wenn ich jemals bei einem Heim- oder Auswärtsspiel sowas erlebt hätte, wovon immer erzählt wird, von so Horrorgeschichten. Mir ist sowas noch nie passiert im Kontext Fußball. Das mag an meinem Verein und unserer Fanbase liegen, dass es bisher nicht passiert ist. Dann Shoutout an Werder Bremen und alle Fans. Aber ich habe noch nie was Schlimmes erlebt im Zusammenhang mit Fußball. Aber ich werde genauso pauschalisiert wie alle anderen.
Ja, nicht nur das. Du meintest ja, aber wir sind nicht alle so. Nee. Die wenigsten von uns sind so.
Nicht so.
Die meisten sind 99% der Fans, 100% lege ich meine Hand für ins Feuer, egal oder fast egal von welchem Verein, sagen wir so, sind komplett normale Fans, die keinen Stress machen, gar nichts, einfach das Spiel sehen wollen. Dann hast du da eine Handvoll Idioten bei. So, und wegen denen denkt die Polizei, sie kann machen, was sie möchte, und wir stehen alle unter Generalverdacht und wir sind alle de facto erstmal die.
Ja, und in Konsequenz kann ich dann sagen, ich bin auf die Polizei genauso oder von der Polizei genauso genervt wie von dieser Handvoll Idioten, die es uns allen so schwer machen. Also deswegen sei hier nochmal gesagt, ich bleibe dabei, für mich ist es frei wählbar, wenn du dich besaufen willst im Stadion, deine Sache. Ich verstehe nicht, warum du dein Geld für ein Ticket bezahlst, wenn du dich am Ende an nichts mehr erinnern kannst. Ist nicht mein Style für Bundesliga-Fußball oder generell für den Vereinssupport oder Fankultur. Aber wenn du doch jemand bist, der sich nicht unter Kontrolle hat unter sowas, dann lass die Scheiße doch einfach bei öffentlichen Veranstaltungen sein. Und als letzte Mahnung, die ich noch rausgeben möchte, weil ich es immer wieder sehe und ich es unverantwortlich finde, wenn du mit deinen minderjährigen Kindern ins Stadion gehst, dann lass das Scheißbier zu Hause. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen, egal ob Mütter oder Väter, die sich selber in einen Zustand der Besoffenheit bringen, aber Kinder dabei haben. Lass so eine Scheiße, weil da bin ich offen und ehrlich, das sehe ich öfter und das finde ich nicht gut.
Ja, das sehe ich auch öfter. Nicht nur das, auch Leute, die im Familienblock rauchen oder neben Kindern und sowas. Das ist absolut Horror.
Also wirklich, bei jeder Situation, in der wir hier für Pyro plädiert haben, wir haben nie für Pyro in einem Familienblock plädiert. Müssen wir nochmal klar machen hier. Also ja, das zusammengefasst die katastrophale Auswärtsfahrt Schalke 04. Der Verein kann da gar nichts dafür, würde ich sagen, weil die Ordner und so, das war alles fein vor Ort, gar kein Ding. Ich habe eher noch Mitleid mit Ordnern, die sich mit Auswärtsfans rumschlagen müssen, die dann noch diskutieren, warum sie nicht im Fluchtweg stehen dürfen. Das finde ich halt auch nervig. Aber es ist vor allem die Organisation der Stadt und das Drumherum der Polizei, das mal wieder katastrophal war und jeden Fußballfan vorab kriminalisiert. Und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ist, und jetzt habe ich auch keinen Bock, das Bayern-Spiel zu tippen.
Ja, komm, du musst aber.
Ja, du kennst mich. Ich kann nicht gegen Werder tippen. Ich kann aber auch... Oh, ich kann auch nicht auf Werder tippen. Ich tippe unentschieden. Mein optimistisches Ich, was irgendwie noch im Kern in mir ruht für diese letzten vier Spiele, und es ist ein Scheißprogramm, Bayern, Leipzig, Köln, Union, ich sag 2-2.
Ja, also nee, ich glaube, da war eine grüne Brille bei irgendwo.
Natürlich.
Nee, die habe ich ja nicht. Boah, Aber ich weiß nicht, wie hoch ich gehe. Aber ich denke
Also ich
schon.
möchte, ich kann vielleicht einschätzend dazu sagen, ich habe mir am Sonntag zum Teil Bayern Hertha angeguckt, nebenbei. Und das 2-0 ist nicht so souverän, wie es vielleicht vom Ergebnis her wirkt. Also ja, Bayern hat sich gefangen, sie haben das Spiel gewonnen, aber was da in der ersten Halbzeit vor allem phasenweise gespielt worden ist, war wirklich nicht gut.
Verständlich spricht ja auch für sich, dass es eben in Anführungsstrichen nur ein 2-0 war gegen den Tabellenletzten. So. Ich denke aber, dass die Bayern diesen ersten Platz auf Teufel komm raus überhaupt nicht mehr hergeben wollen, weil, wie sie ja selber sagen, das Schlimmste, was passieren kann für sie, ist ja eine Saison ohne Titel und das ist jetzt die einzige Möglichkeit, das noch irgendwie rauszureißen.
Eben.
Deshalb werden die alles geben und Bayern, die alles geben, unaufhaltsam. Ich sage, das wird ein 3-0.
Alles klar, nehme ich so mit, kommentiere ich jetzt nicht. Ich habe auch keine Argumente im Moment für Werder. Hoffen wir einfach nur das Beste.
Gott, diese Folge geht so traurig aus. Nee, wir müssen mit irgendwas Positivem enden.
Kleiner Throwback zu Schrödingers Katze. Ich glaube, es ist Schrödingers Bundesliga. Alles kann, nichts muss. Mal schauen, was wird.
Ist ja eigentlich jedes Spiel so. Weißt du, egal was wir tippen und egal wie es vorher aussieht, das ist ja das Gute, man weiß es eben nicht vorher.
Das ist der Spannungsfaktor, den wir brauchen. Und ich glaube,
Guck.
damit kicken wir uns raus hier.
Genau, vielleicht ist die Katze noch gar nicht tot. So, und in
Who
diesem Sinne,
knows?
sorry. Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.